speziell mit dem iranischen Zeitalter beschäftigt und ich möchte heute da nicht fortsetzen, möchte ganz was anderes bringen, aus aktuellen Gründen, nicht aus aktuellen Gründen, um mal was anderes zu bringen. Was wir bisher betrachtet haben, ist prinzipiell, dass es einen Wechsel gibt in ganz großen Epochen, die von der Präzession abhängen, wo wir gesagt haben, es gibt also hier gewisse Sternformationen, die so ausschauen, also wenn man es jetzt strichliert zeichnet, und hinter diesen Formationen gibt es eben ganz erhabene Wesen, die man im Griechischen als Zoa bezeichnet, im Plural Singular Zoon, und darum heißt es Zodiakos, der Diak heißt. Mit dir hat es nichts zu tun, es sind die höchsten Wesen, die Throne, die Cherubin und die Seraphim. Die emanieren jetzt ein Pleroma, und das geht bis zu den Trinitäten. Das heißt, eigentlich könnte ich gar nicht zum Tierkreis dazu. Und mit dir hat das einmal gar nichts zu tun.
Das sind zwölf.
Und die zwölf sind wieder die, wie wir gezeigt haben, mit vier Grundelementen. Also den Adler, dann den Löwen, dem Stier und dem Engelsmädchen. Und kannst du das mitnehmen, das Plakat kannst du, ja. Ich habe es im Computer drinnen. Nur damit ich kurz wiederhole, worum es ging. Und jetzt gibt es eine wichtige Frage eben in der Astrologie, Astrosophie und überall, wie kommt man überhaupt zu einer 30-Grad-Einteilung? Ne? Weil wenn man das rein optisch sieht, astronomisch, wenn man den Blick in den Himmel hinausschweifen lässt, sieht man irgendwelche Punkte und irgendein zwingendes System in der Einteilung sagt uns der Kreis aus sich heraus ja nicht. Der Kreis sagt nicht 30 Grad, er sagt gar nichts. Es gibt doch nur 30 Grad Segmente, nicht? Also wenn wir das astrologisch sehen, haben wir auch das Häusersystem, sondern es ist einfach durcheinander. Und durcheinander ist es deshalb, es gibt keine speziellen Längen, manche sind sehr kleine Sternformationen, da gibt es wieder sehr lange Sternformationen, aber die alten, die wirklich großen Schamanen, Und die Schamanen waren ja auch noch weniger entwickelt wie die früheren, die Kentauren und eben dann die Ägypter vor allem, die hatten eine Hellsicht, die hatten also gar keine sinnlich physische Schau, sondern die sind angeregt worden durch irgendeinen Stern, sagen wir durch den Stern Regulus beim Löwen. Da haben sie aber weder einen Löwen gesehen noch einen Stern, sie haben einfach einen Punkt gesehen. Das hat sie auch gar nicht interessiert. Aber das hat ihre Imaginationsfähigkeit, oder Inspirationsfähigkeit, hat sie gekitzelt und sie haben eigentlich das hinter den Sternen gesehen. Also die Sterne hat niemand angeschaut, das wäre ja primitiv, das wäre nur eine sinnliche Schau. Und hinter den Sternen sahen sie eben so große, bewirkende, weltbewirkende Wesen. Und eines davon war eben der Löwe, drum Regulus, das ist ein Stern, der zum Löwen gehört. Und man sah also die Kräfte, die beim Menschen das Planetensystem aufbauen. Das Planetensystem beim Menschen ist eben das Herz.
Kein Stress.
Man kommt nie zu spät, immer zur rechten Zeit. Die hatten also eine Schau und haben diese habenen Wesen gesehen und auch die Qualitäten und die wussten genau, wofür sie zuständig sind. Also der Löwe, der macht dasselbe, was unser Planetensystem hat, macht der Löwe in uns. Er ist die Zentralsonne und hat alle Skaten herum. Das ist das Planetensystem. Unseres ist ein bisschen differenzierter aufgebaut, denn wir haben 5 Planeten. Aber es gibt nur 2 dazu, Sonne und Mond, weil wir die Sonne und Mond auch als Planeten sehen. In unserem System die Transuranier oder die Transsaturnier können nicht mehr dazu. Also die Alten haben das gesehen und haben die Qualität dieser Wesen gesehen, waren beeindruckt und haben das innerliche, diese Erhabenheit und eben dieses verströmende Peroma, im Griechischen heißt ja auch die Fülle der Herrlichkeit, bei den Elohim wird das ja auch öfters erwähnt. Und das war ihnen eigentlich das Wichtige. Äußerlich, das hat sie gar nicht so interessiert, wie die Ausdehnung der Sterne ist, und das war relativ unwichtig. Dann die Jungfrau hat man natürlich gesehen, die kosmische Weisheit, das haben wir alles erlebt. Jetzt haben aber die Alten eines gesehen, dass das ja gleiche Wesen sind der Qualität nach, zwar verschieden von der Quantität und auch von der Helligkeit der Fixsterne. Es gibt ja Fixsterne, Sterne, die sind sehr hell, aber gibt es ja auch wieder Qualitäten, andere, die sind weniger hell. Das war ihnen gar nicht wichtig, sondern es war ihnen die Qualität wichtig. Und so haben sie gesagt, es gibt 12 gleich wichtige, von der Qualität noch, auch wenn sie verschieden sind. Und deshalb hat man sie in 30 Grade eingeteilt. Da war ja nicht wichtig, die Quantität der Ausdehnung. Es gibt ja Sternformationen mit dem Krebs, der hat also eine Ausdehnung von 23 Grad und der Fisch, der die längste hat, hat 48, also viel mehr. Das war ihnen gar nicht wichtig. Mhm. Die Qualität war ihnen wichtig. Und ursprünglich waren es 4 und die haben Wirbelsteine gesagt, links und rechts und daneben und jetzt sind es 12. Also das sind die erhabensten Wesen, die aber nicht zu unserem Planetensystem gehören. Mhm. Im Planetensystem selber drin haben wir jetzt die Planeten, also die Wandelsterne und alles, was sich bewegt, ist immer was Seelisches. Also das Seelische ist ja ein Bewegungsvorgang zwischen Hoch und Tief, zwischen einer Hochstimmung oder einer niedrigen Stimmung, Sympathie und Antipathie kann man also eigentlich als Grundlage sagen. Und nun sind aber diese erhabenen Wesen da oben, die sind eigentlich Ruhewesen, darum heißen die Sterne auch Ruhesterne oder Fixsterne, die tun eigentlich nichts, das ist ein Kräfteaggregat, ein geistiges. Die brauchen aber Botschafter, damit sie uns erreichen. Die brauchen also Dolmetscher, Herolde kann man sie auch nennen. Und diese Herolde sind die Planeten. Und jetzt haben sie zwei zusammengetan, nehmen wir mal an den Widder und den Skorpion, also eigentlich Adler, aber Adler-Skorpion. Und die haben einen seelischen Transformator, könnte man noch besser sagen, bestimmt, der jetzt wirkt. Und das ist eben der Mars, der Planet Mars. Der Mars ist also der Botschafter für den Widder und für den Skorpion. Und beide sind wieder differenziert. Also der Mars ist schon impulsiv, nach außen gehend, expansiv. Und das Skorpionische ist also etwas, was sich mehr mit sich selber beschäftigt und eben das sehr streng ist und eben das Seelische abtötet, umbaut. Und also eigentlich ist es der Chemiker vom Beruf, kann man sagen, zuerst gärt alles. Das Seelische, dann wird es abgetötet, dann wird es wieder synthetisiert. Also Solve und Coagula, wie man es im Lateinischen auch sagt. Und so ist es überall, dass jedes Wesen, dass sich zwei zusammentun und einen Botschafter herunterschickt. Also Merkur ist beim Zwilling und er ist bei der Jungfrau, aber eben verschieden. Beim Zwilling ist er der Kommunikator, der redet, der Journalist, der viel redet, der also horizontal viel erforscht, aber eigentlich oberflächlich ist. Und auch ein bisschen unehrlich. Also mit der Ehrlichkeit hat es der Merkur ja nicht. Ist auch das Zeichen der Kaufleute. Also ehrlich sind die natürlich von Natur aus nicht, sonst ging es ja nicht. Und die Venus hat ebenfalls zwei Herrscher. Also einerseits diese feine Waage, die so lieblich, leicht sich durchs Leben bewegt, die immer den Prozess der Ausmittlung vornimmt. Und Ausmittlung heißt, jemand lässt ein Senkblei durch sein Wesen durch und entlang dieses Senkbleis folgt eine Ausmittlung. Das Waage ist immer Partnerschaftszeichen und es kann nicht existieren als eigenes Wesen, das kein Selbst hat. Das ist zwar in Latenz vorhanden, er lebt sich nur durch den Partner. Also muss er sich ständig ausmieten zwischen sich und dem Partner, also Partner. Er lebt sich auch nur durch den anderen. Selber kann sich die Waage nicht erleben. Es ist ganz auf den anderen und will den anderen fördern und will also immer dem anderen auch so zu Diensten sein. Und so gibt es verschiedene Planeten. Der Jupiter, der Mars, haben wir schon gesagt, der Jupiter, der ist beim Schützen zu Hause und beim Fisch und der Saturn. Der mächtigste aller Planeten, der Hüter der Schwelle, der Herr des Karma, der Herr aller physikalischen Konstanten, metaphysikalischen Konstanten, Karma, das ist alles der Saturn, der Gesetzgeber, also er hat das Gesetz, alle Gesetze so. Es gibt nur eins, was kein Gesetz ist, das ist die Gnade, das haben wir auch schon gesagt einmal, da ist beim Saturn aus, also da ist nicht mehr sein Reich. Das ist also ein anderes Reich, da steht er in der Waage, in der Erhöhung oder man sagt auch in Freuden. Wenn der Saturn in der Waage steht, ist eben dieses Loch, das wir da oben bei der Zeichnung, wenn es von Wolfgang euch erinnert, da war unser großes Loch, wo das Ganze rausgeburzelt ist. Und dieses Loch, das Ein Sof oder das Apeiron, da kommt das dann raus, dass es kein Gesetz mehr gibt. Da gibt es die Gnade, das ist eben das Christusprinzip. Aber nur bei der Waage, beim Abwägen, der Waage ist ja auch das Karma-Zeichen, ihr wägt ab, da ist es möglich, dass kein Gesetz mehr ist. Da gibt es einen Zustand, den man auch nicht als gesetzlos bezeichnen kann, sondern eben die reine Möglichkeit des Auflösens jeder Gesetze. Eben, das ist auch der Waage, ist der Waage vorbehalten und da herrscht der Saturn, den Steinbock und den Wassermann. Allerdings, das haben wir auch schon gesagt, ja.
Entschuldigung, ist das jetzt ein sehr fortgeschrittener Vortrag schon? Weil ich kenne mich, es ist alles sehr schnell.
Und ja, ja, das ist, ich wiederhole nur ganz schnell, ich gehe jetzt auf das gar nicht näher ein. Ich gehe nicht näher ein, es kommt was anderes jetzt. Aber ich wollte nur kurz sagen, wo wir uns beschäftigt haben bisher. Das war also mit dieser Welt. Und also, das wird jetzt näher, da müsste man näher eingehen, das haben wir auch schon in den vorigen Vorträgen gemacht. Es soll nur ganz grob sein, worum es ging. Und jetzt kam eines raus, dass es nicht nur kurze Zeitperioden gibt, zum Beispiel 24 Stunden oder Monat oder Jahr, sondern es gibt ganz große Änderungen im Menschenleben. Und das geht eben aus von der Rückwärtsbewegung der Sonne. Die Sonne verliert in ihrer Bewegung, also nicht täglich verliert sie auch, sie macht nicht ganz einen Grad, sie macht weniger als einen Grad. Und wenn man jetzt große Zeiträume nimmt, fällt sie zurück. Und weil sie zurückfällt, braucht sie eben 2160 Jahre, bis sie so ein Zeichen rückwärts durchschreitet. Und da entstehen jetzt die großen, ganz großen menschheitlichen Kulturperioden. Also wenn wir zum Beispiel haben jetzt die Krebszeitalter von 11.000, 12.000 Jahren, das Zwillingszeitalter von 9.000 Jahren, das ägyptische von grob so 6.000 Jahren, so sind das große Zeitalter, die Menschen prägen, ganz massiv prägen, Kulturperioden. Und jetzt sind wir eben im Fisch bzw. im Wassermann. Und geht dann eben weiter. Und das kommt eben von der Sonne, aber vom Hintergrund, von wo die Sonne bestrahlt wird. Das sind diese Wesen, also die Drohne, Cherubin und Seraphim. Von diesen erhabenen Wesen kommt eigentlich der Impuls. Nachdem wir aber hinschauen zur Sonne, wir sehen uns ja nicht selber, dass wir uns bewegen, sondern wir sehen immer die Sonne. Dass sich die Sonne bewegt, wie selber merken wird, dass wir uns bewegen, möchte noch das genau vielleicht sagen. Unsere Bewegung, die wir haben in der Stunde, wir bewegen uns jetzt mit 110.000 Kilometern in der Stunde, wie auf der Ekliptik, jetzt im Augenblick. Und wir bewegen uns mit 1600 Kilometern in der Stunde durch die Erdrotation. Also wir rotieren jetzt mit so einer Geschwindigkeit durch die Erdrotation und gleichzeitig gehen wir mit der Geschwindigkeit weiter. Darum erleben wir uns nicht, da wird man schwindelig werden, aber wir erleben eben die Sonne in der Distanz. Und von dort kommt jetzt der Impuls für diese großen Kulturperioden. Und das war eigentlich das Thema, dass wir jetzt ins Wassermann-Zeitalter rüberkommen. Und die Frage war, sind wir eigentlich schon dort oder sind wir nicht dort? Und das haben wir näher eben auch schon besprochen, welche Indikatoren da wichtig sind, zum Beispiel der Uranus, wie der entdeckt wurde, was sie abgespielt hat, die Französische Revolution, die Gründung der USA. Da gibt es also viele historische Daten, die Menschen aufgelöst haben, die also das bisherige Bewusstsein völlig durcheinandergebracht haben. Und das war eigentlich das Thema der bisherigen Vorträge. Ich wollte es nur ganz kurz wiederholen. Die Frage, wer inspiriert eigentlich Kulturperioden? Nicht die Menschen nehmen das auf, die kriegen das als Einfall, aber wer macht das? Es machen die erhabensten Wesen, die wir halt kennen, von dort kommt es, aber durch die Sonne, weil wenn sich die Sonne jetzt in einem großen Zeitraum so langsam zurückbewegt durch so ein Tierkreiszeichen, braucht es 2160 Jahre und dann kommen sie ins nächste. Aber sie geht immer zurück, also sie geht nicht vom Winter ins Stier, das wäre normalerweise, wie sie die Sonne so geht, also gegen den Uhrzeigersinn, die Präzession, also die Rückwärtsbewegung ist im Uhrzeigersinn. Und jetzt sind wir eben im Fischerzeitalter am Ende, da haben wir uns auch die Frage gestellt, sind wir überhaupt noch im Fischerzeitalter, sind wir nicht schon im Wassermannzeitalter? Das haben wir dann auch näher besprochen, wie Rudolf Steiner das eben sagt, was da eben, wie man das eben betrachtet und das kann man von verschiedenen Seiten betrachten.
Aber wir sind im Übergang.
Wir sind im Übergang, genau, weil Rudolf Steiner auch sagt, das kommt man auch selber drauf, aber wenn es Rudolf Steiner sagt, dann ist es sehr fundiert, wenn man es erlebt auch so, dass sich am Ende eines Zeitalters, und wir leben in einem ganz wichtigen Zeitalter jetzt, der Übergang vor allem ist so wichtig, am Ende sich schon das Neue spiegelt. Also am Ende eines Zeitalters ist das Neue komplett da, als Keim, und zwar komplett, ist nicht nur veranlagt, aber immer mal in einer Embryoform, also es ist noch nicht ausziseliert, aber in einem embryonalen Stadium. Und das erleben wir jetzt. Eigentlich sind wir noch nicht im Wassermann, das dauert noch 350 Jahre, weil wir sind auf 5 Grad Fisch, dann kommen wir auf 4 Grad Fisch, auf 3 Grad Fisch, auf 2 Grad Fisch, auf 1 Grad und dann sind wir erst im Wassermann. Und das haben wir schon näher besprochen, können wir auch wieder wiederholen, das würde ich nächstes Mal dann machen, so eine Wiederholung von dem Thema, aber nur ein ganz grober Überblick, ich möchte nämlich heute von was anderes sprechen und nicht von dem Thema, nur wollte ich nur sagen, was wir bisher gemacht haben. Hast du eine Frage? Oder?
Nein.
Ja. Also es war, ging eigentlich um die Kulturperioden, wie die auf den Menschen wirken und auch, das haben wir auch angeschaut, wie sie konkret in das Häusersystem reinwirken. Weil es gibt immer mal diesen geistigen Hintergrund, dann gibt es in der seelische, das sind die Planeten, sind unsere Seelenkräfte, weil sich die Planeten ja bewegen, das Geistige ist einmal ein ruhendes Zentrum und dann spiegelt sich auch diese Zwölfheit in 12 Tätigkeitsfeldern, du weißt das ja auch, die Felder oder die Häuser. Die Häuser sind Spiegelungen, Projektionen dieser Wesen, die da oben sind, und da gibt es eben das erste Haus, nicht, also Aszendent und zweites und so weiter, das sind 12 Bereiche, und es gibt nichts in unserem Leben, das nicht in den Bereichen drinnen ist. Also wir können nicht so leben und sagen, eigentlich die Häuser brauche ich gar nicht, da gibt es was anderes, ein 13. oder so, das gibt es nicht, weil das nicht möglich ist, weil ja alles, was der Mensch ist, selber ist, eine Projektion dieser Großwelt. Der Mensch selber ist ja eine kleine Welt, ist ein Mikrokosmos, das wird von der Großwelt projiziert. Also wir haben ein Reichtum und auf ganz verschiedene Erlebnisse und sie sind festgehalten. Es sind diese Häuser eigentlich Fenster zum Kosmos, kann man sagen. Da strahlt dieser Kosmos rein. Also das ist die Geburt, Partnerschaft, Beruf, also was immer da drin ist. Ja, also das haben wir mal so ganz grob, haben uns aber da schon doch länger beschäftigt mit dem Thema. Also Wassermann-Zeitalter. Und wie sich dann auch vor allem die Häuser ändern, das ist ja auch ein wichtiges Thema, denn im Fischzeitalter ist die Frage, wie schaut es da mit der Partnerschaft aus, mit dem materiellen Erwerb aus, das war also ganz anders, wie das im Witterzeitalter war oder wie das im Wassermann-Zeitalter ist. Das sind ganz andere Schwingungen, und zwar ein ganz großer Umbruch kommt. Und vielleicht steige ich da ein an was Rudolf Steiner jetzt sagt aktuell, was man eben erlebt. Und ich nehme es nicht deshalb, was Rudolf Steiner sagt, weil wir können das selber viel genauer erleben wie Rudolf Steiner, aber er hat ihm das Richtige gesagt, und zwar sagt er, dass jetzt beim Übergang zum 5. zum 6. eine wichtige Zeit ist. Ich will es vielleicht vorlesen, ein paar Worte. Ja, er sagt, wenn wir auf die aufeinanderfolgenden Kulturperioden sehen, so sind sie abgeteilt durch bedeutsame Ereignisse. Und wenn wir zurückblicken auf das bedeutsame Ereignis, das den vorigen, den atlantischen Zeitraum von dem jetzigen, den nachatlantischen Zeitraum trennt, der als der 5. Zeitraum in seiner 5. Kulturperiode steht, das ist eben das Fischezeitalter, so haben wir als Grenze zwischen beiden die als Sintflut bekannte Eiszeitperiode. Aus der Eiszeitperiode ging dann eben die nachatlantische Zeit hervor, also die indische Epoche, das Krebszeitalter und so weiter. Wir erleben in der 5. nachatlantischen Periode, eine 6. und eine 7. werden folgen. Die Katastrophe, die uns trennt von der nächsten großen Periode, die kommen wird nach der 5., nämlich die 6. und die 7. Periode, die wird dann nicht bloß ein so äußerliches Naturereignis sein, wie die Eiszeit eines war, wie alles das war, was durch die Erzählungen von der Sintflut angedeutet ist, also atlantische Katastrophe und Auszug der Atlantier, sondern es wird die Scheidung der 5. von der 6. Periode mehr zeigen auf dem moralischen Feld. Also es wird sich der Kampf ins Innere verlegen. Ein Krieg aller gegen alle, auf den ich schon öfter hingedeutet habe, wird als eine moralische Katastrophe die 5. von der 6. Erdperiode trennen. Jetzt gibt es die ganz große, es gibt noch einen größeren, am 7. gibt es den Krieg aller gegen alle. Jetzt kommt der Krieg. Und zwar jetzt, er ist schon begonnen, aber es ist ein militärischer Krieg auch. Das ist also auch gemeint. Und das ist eigentlich das Erlösungszeichen, dass der Mensch jetzt durchbricht. Er muss ja den Tempelvorhang lichten. Und was sieht er hinter dem Tempelvorhang? Was sieht er da? Was ist das Geheimnis? Das Ich. Und das hat der Mensch aber nicht. Er hat es nicht entwickelt. Nur ganz wenige haben kleine Ansätze. Und das geht nur durch Widerstand, also durch Bewusstsein. Und Bewusstsein kriegt man aber nur, wo man anrennt. Also wo man, ja?
Du musst nicht sofort sie aussagen.
Ne? Ja, sag. Ja, ja.
Dieser Krieg aller gegen alle.
Ja.
Zwischen 5 und 6
ja. und 7? Nein, zwischen 5 und 6, jetzt, beim Übergang ist es, nach dem 7. kommt überhaupt etwas, was wir uns schwer vorstellen können, halt also ein ganz genereller Krieg aller gegen alle. Jetzt ist es ein kleinerer, also großer wird es nicht sein, aber ich werde gleich darauf eingehen. Das möchte ich nämlich
Es ist gar nichts negativ gemeint, muss ich auch dazu sagen. Wir müssen nur der Sache in die Augen schauen. Es verlegt sich immer mehr ins Innere, aber äußerlich gibt es das auch. Und da will ich halt einen Einschub machen zu dem, was mit dem jetzt unmittelbar nicht direkt was zu tun hat, und doch. Und das ist ein anderer Kulturkreis, von dem man bei uns eigentlich nichts hört. Wir hören hauptsächlich vom Daniel, nicht vom Propheten, der hat sehr viel gesagt, und von der Apokalypse, und das sind sehr genaue Angaben von Daniel, also das sind präzisest. Der spricht genau von dem, was jetzt abspielt mit den Chips, dass alle Menschen einen Chip haben, dass ihr Konto drauf ist auf den Nano-Sendern.
Und Entschuldige, welcher Daniel?
Daniel, der Prophet. Ja, der Prophet. Prophet. Ja, der Prophet Daniel. Möchte ich von einem anderen Kulturkreis was bringen, nämlich aus Indien. Also ich lese normalerweise nicht so viel vor, aber das muss ich vorlesen. Prophezeiung der dritte Weltkrieg und Armageddon. Armageddon wird sie schon öfters gehört haben. Das ist also etwas, was vor allem von den zionistischen Protestanten als ihr Lieblingsthema behandelt wird. Einführung, die Schlacht von Armageddon. Die Welt hat in der letzten Zeit immer mehr Naturkatastrophen, terroristische Aktivitäten, Kriege und politische Umstürze erlebt. Es gibt keine Anzeichen für ein Nachlassen dieser Ereignisse. Viele von uns fühlen sich hilflos, wenn sie dabei zusehen müssen, wie unsere Welt scheinbar unkontrollierbar immer noch schlechteren Zeiten entgegengeht. Ja, möchtest du das auslassen, was jetzt kommt, und dann geht's weiter. Was ist ein feinstofflicher Krieg? Gute und böse Mächte existieren seit Anbeginn des Universums. Diese Kräfte befinden sich hauptsächlich in den feinstofflichen Regionen des Universums. Also wir sprechen jetzt also von Wesen, die also in der Äthersphäre und die bis zur untersten Astralsphäre, kann man sagen, erreichen. Die positiven und die negativen Kräfte auf der Erde stehen fast zur Gänze unter ihrem Einfluss. Von Zeit zu Zeit gewinnen die dunklen Kräfte genug spirituelle Energie, um zu versuchen, ein dämonisches Reich im Universum zu errichten. Im Augenblick ist das Verhältnis zwischen den guten und den bösen Kräften 70-20. Also die Guten sind 70 und die dämonischen 30. Das stammt aus den Ballenblatt-Bibliotheken. Wird es schon öfters gehört, in Indien gibt es die Ballenblatt-Bibliotheken.
Was genau ist das für Quelle? Genau.
Das ist eine indische Quelle, kann das dann so der Name steht drin, und stammt von den Palmblattbibliotheken. Das Palmblattbibliotheken sind ganz alte Bibliotheken aus Palmblättern, wurden aber dann in Pergament also umgebunden, und da ist alles drin, was es gibt auf der Welt. Und vor allem beim individuellen Mensch, wenn man dorthin kommt und greift rein, erfährt der Mensch sein Schicksal. Und nicht das vom jetzigen Leben, sondern das letzte, wo er landen wird auf dem Stern, sozusagen, wo ihn die Elohim schon irgendwie halt so eine Anlage so mitgaben. Das sind die Ballenblatt-Bibliotheken.
Die gibt's
in verschiedenen Stellen. Und ich habe schon mit manchen gesprochen, die dort waren, und die waren erschüttert. Es war also etwas, was sie nicht erwartet haben.
Entschuldigung, das ist absolut außerhalb von meinem Begriffsgebäude jetzt gerade eben.
Palmblattbibliotheken sind keine Bibliotheken.
Das ist so wie der Tasche kommt, nur anders.
Ja, es ist sowas Ähnliches.
Ich muss das bitte, versteht das sonst noch wer nicht?
Palmblattbibliotheken, schau, es ist so. Es gibt ja in den Pyramiden in Ägypten, gibt's ja, ich meine, die Ägypter wollten alles festhalten, weil das ja Stierzeit halt, das will bewahren, aber was wollten sie bewahren? Nun, die Schlapfen vom Pharao wollten sie natürlich nicht bewahren, aber sie wollten die größte mögliche Weisheit bewahren der Welt. Und um die größtmögliche Weisheit zu beharren für immer, also solange es halt geht, haben sie die versperrt, wo niemand einen Zugang hat. Und das ist eben die erste Pyramide, die Cheops-Pyramide. Da ist alles drinnen an Weisheiten. Und vor allem ist ein Raum drinnen, diese Königskammer, wo der reingeht, ohne Vorbereitung, braucht das jetzt kein Neophyt sein, gleichzeitig alles erlebt. Die gesamte Vergangenheit, die Gegenwart natürlich, ist klar. Gegenwart heißt ja immer dort, wo der Zukunftsstrom aus der Sonne auf die Vergangenheit trifft. Das ist Gegenwart. Und das kann man in Sekunden gar nicht beziffern, das ist ständig der Fall. Also die Sonnenzeit ist ja die Zeit, die frei ist, wo nichts verwirkt ist, also wo keine Vergangenheit drinnen ist. Und unsere Vergangenheit kennen wir, also die menschliche. Und wo sich die treffen, ist immer Gegenwart. Und dort drinnen, in dieser Cheops-Pyramide, gibt es einen Raum. Und wer dort reingeht, erlebt die Zeit gleichzeitig. Wir haben das im letzten Vortrag oder vom Wolfgang im vorletzten von auch besprochen. Die Zeit, die keine mehr ist, wo die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit identisch. Und das erlebt man dort ohne Vorbereitung. Und die Akademie der sowjetischen Wissenschaften hat das nachgebaut Und ein gewisser Koseref hat es jetzt wieder nachgebaut und da gibt es Auswertungen von Menschen, die drinnen sind. Es ist erschütternd, weil es kommt keiner normal mehr raus, weil er sieht ja alles. Und das hat auch der Napoleon gesehen. Der Napoleon war ja auch in Ägypten und der war auch da drinnen. Und die Umgebung von Napoleon hat gesagt, der Napoleon war nicht mehr normal. Seit dem Zeitpunkt hat ihn keiner mehr erkannt. Der hat das auch erlebt. Und die Palmblatt-Bibliotheken, die sind eben auch so aufgebaut, wo man die Zeit nicht in Vergangene abtrennen kann, in die Zukunft, wo alles auf einmal da ist. Also der Anfang ist das Ende ist das Anfang. Ja.
Was versteht man nicht mehr normal? Ist er dann verändert gewesen, dass er sein Wesen verändert hat?
Ja, genau.
Oder dass er irr war?
Oder? Ja, sein Wesen verändert. Weil jetzt muss man sich vorstellen, Napoleon, der war ja da unten in Ägypten, weil er den Weg nach Ostindien suchen wollte, weil die Engländer waren ja Kolonialmacht, die waren ja mehr im Westen und er wollte, Frankreich war ja im Osten und deshalb war er in Indien. Und dann gab es ja noch den Krieg eben mit dem Russlandfeldzug und da ist der Napoleon, das hat er ja gesehen, der Napoleon, dass alles schief geht.
Also das hat er schon wahrgenommen.
Das hat er wahrgenommen. Und musste aber weiterleben. Weil jemand hat ein Schicksal, der muss weiterleben. Du kannst nicht abbrechen und sagen, auch wenn du den Schicksal kennst, musst du das leben. Der Napoleon kannte es, war ja ein besonderer Mensch, der Napoleon. Das war also nicht nur...
Ein kleiner Mann, der so Großes bewirkt hat.
Ja, ja.
Also durch seine... Aber auch
viel aufgeführt hat.
Bitte?
Viel aufgeführt hat.
Ja, ja, freilich. Freilich, das war zeitbedingt natürlich, wie er, was er wollte Europa einen und das konnte ja nur militärisch gehen in der damaligen Zeit. Und wie Rudolf Steiner auch sagt, er war Frühgeburt, er hätte warten müssen noch ein paar Jahrzehnte, es war noch nicht so weit in Europa. Er ist zu früh auf die Welt und hat jetzt das versucht durchzuführen, ist aber nicht gegangen, also an dem ist er auch gescheitert. Aber er ist verändert gewesen in seinem Wesen, weil er hat ja sein Ende gesehen und seinen Anfang und wird die ganzen Inkarnationen gesehen haben und jetzt muss man weiterleben. Wie lebt da jemand weiter, wenn man schon das Ende sieht? Das wird schwierig sein für jeden von uns. Und die Palmblatt-Bibliotheken, die muss man sich in der Richtung vorstellen.
Moment, welches Ende? Ende dieser Inkarnation, in der er war?
Ja, in der er war, genau. In der er war.
Oder alle?
Nein, er hat das Ende dieses Lebens gesehen und er hat gesehen, wo er letztlich landen wird, ganz am Schluss, das auch. Aber das nächstliegende ist einmal, wo befindet man sich jetzt? Und das hat man nachgebaut und dieser große Reft hat das ausgewertet, da gibt es Auswertungen, wer sich interessiert, ich habe das also auch abgespeichert, 80% der Probanden sagen das, 70% das und alle sind so erschüttert. Da hört die Zeit sofort auf zu existieren. Also es gibt Geheimnisse auf der Welt, die wir so nicht kennen, die wir aber selber in Zukunft am Ende in uns tragen werden, ohne. Also wir werden so weit kommen, dass wir selber so ein Zeitverständnis haben. Und das war so eine Zeit, da ist das Erste, wo das passieren wird.
Unsere Vorahnungen haben ja viele eigentlich ja auch. Also
ja.
Zum Beispiel, dass sie ja. Die Geburtstag, ja. Eine Freundin gehabt, das hat sie gewusst,
ja.
Also schon vorher,
ja.
Dass sie, hat sie schon geträumt oder weil sie sich so eingestellt hat und meditiert hat. Also solche Ahnungen haben wir manche
ja.
Schon jetzt.
Ja. Ja, ja, eben, weil sie nämlich den Zeitenstrom sehen, der von der Zukunft kommt. Weil unserer ist klar, der ist nach dem kausalen Prinzip aufgebaut, Ursache und Wirkung. Wir haben da Ursache und wir haben da dann eine Wirkung und die Ursache ist, jemand patzt das Kaffeehäferl an, er ruiniert seine Hosen, seinen Anzug und jetzt muss er in die Reinigung bringen, das ist jetzt die Wirkung. Und bei der Reinigung muss er 20 Euro zahlen, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, ja. Ursache und Wirkung. Aber die andere Zeit, diese teleologische, wie man auch sagt, wenn es auch von Telos ausgeht, die Sonnenzeit, die kommt aus der Zukunft, ist nicht verbraucht, ist nichts, das ist kein Karma drin und nichts, was wir schon reingewirkt hätten. Das ist eine jungfräuliche Zeit, die kommt in der Richtung uns entgegen und die können wir frei verwenden. Und der Strom ist umgekehrt. Der ist ja ein Vergänglicher, der vergeht ja alles. Also wenn wir jetzt 8 Uhr früh haben zum Beispiel, dann wird es 9 Uhr, dann wird es 10 Uhr. Aber wenn es 10 Uhr ist, ist 8 Uhr schon vergangen. Da ist aber umgekehrt. Da ist eine Wirkung zuerst und die Wirkung sucht sich eine Ursache. Also, der sucht sich, dass er sich die Hosen anpasst. Die gibt es auch, die ist ständig da bei uns. Und wenn jetzt jemand auf den Zeitstrom reitet, dann erlebt er die Zukunft. Der erfährt er in die Zukunft, auf dem wir das hellsehen. Dass jemand so reingeht. Und das, was ihm da entgegenkommt, erlebt er, indem er so, also er fährt in die Zukunft. Er fährt auf einen Zeitstrahl in die Zukunft. Wir verleben die Vergangenheit. Das heißt, wir lassen die Vergangenheit und hinter uns.
wir können die Vergangenheit auch nicht mehr auch willentlich ändern. Also wenn jemand also einen anderen Ohrfeige gegeben hat vor 10 Jahren, kann er nicht sagen, jetzt überlege mal, jetzt gebe ihm keine, weil die Ohrfeige ist passiert. Also wir können es nicht beenden. Also in dem Leben können wir es nicht beenden. Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Wie sollte das passieren? Das ist gar nicht möglich. Hier ist es umgekehrt, hier ist alles frei. Und deshalb hat jemand eine Ahnung und kann leichte Ahnung haben. Ja?
Entschuldigung, das war jetzt eine große Abschweifung. Aber
ja?
die Sache ist die, ich versuche noch ein bisschen zu probieren, diesen Begriff, dieser Fallplatz.
Ja.
Bei Sachen, die ein bisschen weit aus dem Steinerbegriff,
ja,
dem rausragen, die sind mir zum Teil nicht ganz bewusst einfach.
Ja.
Das ist einfach. Unter der Palmblatt-Bibliothek versteht man dann das, was dann offenbar wird, wenn man also Zugriff hat, also auf Erkenntnisse des Kampfes sozusagen. Ist das so richtig?
Nein, da selber braucht man gar nichts zugreifen, auf gar keine Erkenntnis. In dieser Palmblatt-Bibliothek steht das drinnen, was unser letztliches Ende ist, wo wir bestimmt sind, wo unsere letzte Bestimmung ist.
Das ist eine Niederschrift.
Ja, das ist eine Niederschrift, genau. Das ist eine Niederschrift.
Okay, also ja. Sozusagen wie die Prophezeiung von Johannes nur.
Zum Beispiel, ja. Ja.
Mehr ausdifferenziert.
Ja. Genau. Noch größer, weil das letzte Ende auch drinnen ist. Man sagt ja, jeder Mensch kommt von einem gewissen Stern. Und der Stern meint man jetzt nicht physischen Stern, sondern eine Bestimmung. Also der eine soll also besonders aufgehen im Dienst an der Umwelt, der andere soll vielleicht halt mehr im pädagogischen Bereich oder wo sein. Aber es gibt eine Endbestimmung von uns und die ist schon auch veranlagt. Also ist nicht
individuell jetzt?
Individuell, ja, eine individuelle.
Ist jetzt ein individueller?
Ja, ein Individuum. Für jeden einzelnen Menschen, der hinkommt. Und jeder zieht aber sein individuelles Leben raus. Das ist ja das Besondere. Wenn man sich fragt, wie kommt er auf sein Leben? Das ist eben so. Es ist physisch schon, ja, in die Ballblätter.
Aber das sind Milliarden
und ja, Blätter sind. Das sind Milliarden. Das, ob es Milliarden sind, aber Millionen sind es, ja. Das sind Millionen Blätter. Und der nicht hinkommt, der kann es gar nicht ziehen. Dem haben sie es auch gar nicht geschrieben, weil die wissen das eben, wer hinkommt. Also in Indien gab es das.
Da ist freier Zutritt?
Ja. Ja, es ist freier Zutritt. Es gibt mehrere solche Bibliotheken. Man nennt es Bibliotheken, das sind nur so einfache, wie das sind.
Ich verstehe es jetzt.
Das sind Mails, die haben es gewusst und wie das sind. Die kann man schon vorstellen. Und man hat Vorahnungen hat es ja schon immer gegeben. Und dass Jesus geboren ist, wurde ja auch vorgeahnt.
Ja. Und auch wissen. Ja, was, vielleicht muss man so, die Inder, die hatten ja Fähigkeiten, die Alten, ja, das waren ja, ja, das waren die Rishis. Und die waren ja die höchsten Eingeweihten und die höchsten Weisen. Die haben sie mit dem gespielt, was wir heute so schwer analysieren können. Ich will vielleicht weitergehen. Wir können das eh wieder behandeln, das Thema. Haben wir ja schon öfters, auch im Prinzip, letztens haben wir es auch schon behandelt, wie die Zeit zusammenfällt.
Nein,
du musst mir
gefallen,
dass
die Bibliothek für alles drin sein.
Genau so ist es. Und das ist ja das Unglaubliche. Also wie ich das erste Mal gehört habe, hat mir das eine Dame erzählt, die dort war, habe ich das auch komisch gefunden, aber es ist so.
Nennst du noch beispielsweise einen Ort, wo so eine Bibliothek...
Also ich habe jetzt keinen Ort im Kopf, aber ich kann das sagen, dass es viele Orte gibt. Weil sie auch umgeschrieben wurden von den Ballblättern auf andere, also Papiere. Weil die Ballblätter werden ja schon lang... Also vollkommen. Ich wollte es eigentlich nur sagen, von wo es kommt, aber es gibt auch einen Namen. Aber ich will kurz weitergehen mit dieser Schlacht von Armageddon, weil das führt uns zu eigentlich dem Thema, das ich eigentlich behandeln möchte, und das ist eigentlich die Volksrepublik China und ihre Zukunft in den nächsten 350 Jahren. Da müssen wir aber da weitergehen. Und zwar Armageddon, ja, es geht also dann weiter, die Schlacht von Armageddon. Ja. Die meisten von uns sind sich nicht bewusst, ich will ein bisschen was vorlesen und komme dann zu den Fakten, dass viele Ereignisse auf der Erde, die uns auf persönlicher, individueller oder gesellschaftlicher Ebene betreffen, in ihrer Ursache an der spirituellen Welt oder Dimension, die Ursachen in der spirituellen Welt oder in diesen spirituellen Dimensionen haben. Also es ist nicht nur äußerlich, das wissen wir ja schon lange. Die Hauptursache des wachsenden Trends von Naturkatastrophen ist spirituelle Natur. Physikalische Faktoren wie Treibhausgas sind nur ganz gering. Mit anderen Worten, es ist also höchst lobenswert und so weiter. Die wichtigste spirituelle Faktor, der für den Anstieg von Katastrophen, Terrorismus, politischen Umstürzen verantwortlich ist, ist der Anstieg der feinstofflichen Grundkomponenten Raja und Tama. Jetzt will ich das nicht näher ausführen, wir haben uns das schon mal in der Astrologie spielt diese Rolle. Rajas, Tamas und Sattva, das ist kardinal, fix und labil. Also diese
gibt es im Indischen auch. Ja, also es geht jetzt weiter und jetzt komme ich also dann zu den Fakten da mehr. Und dann steht drin, dritter Weltkrieg und Armageddon, die Intensität in der Zeit. Name des Krieges und der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918. Heftigkeit des feinstofflichen Kampfes 30%. Zweiter Weltkrieg 1939 bis 1945 50%. Der dritte von 2015 bis 2023, also der jetzt kommt, 70%. Und Auflösung des Universums ist 100%.
Wann ist jetzt der dritte?
Von 2015 bis 2023. Ja, nächstes Jahr. Er hat aber schon begonnen jetzt, also nur ist es noch nicht so, in den meisten Werken das noch so. Also,
ich habe es auch nicht gekriegt.
Was? 1993.
Was? Ist ein Menschen drüber geredet, ich habe es auch.
Das auch gehört, ja. Ja, ja. Es geht also, in der, beschreiben die sie zu 1983, schreiben sie, am Beginn der Schlacht von Armageddon wurden die guten Kräfte von einem Parat-Par-Guru, einem hochentwickelten spirituellen Führer, auf der Erde, der auf der Erde lebt, angeführt. Und zu Beginn des Krieges kämpften nur die Bharat-Par-Guru und eine Handvoll Gottsuchender. Das wird jetzt nicht ausgeführt. 2003, bis zum Jahr 2003 stieg die Gottsuchenden, die mit dem spirituellen Führer kämpften, auf 35%. Also 35% haben mit diesen Oberengel, sind also Engel in unserer Terminologie, gerungen. Ihre Rolle war hauptsächlich, Gottes Willen in der grobstofflichen, physischen Welt auszuführen. Mit der wachsenden Intensität der Schlacht von Armageddon zusammen wuchs entsprechend auch die Quantität und Qualität der guten Kräfte. Geht dann also weit, dass 2004 verschärften sich die bösen Angriffe, die Kräfte ihrer, verschärften die bösen Angriffe ihre Kräfte und folglich auch die Intensität der Schlacht von Armageddon wurde stärker. Also das ist nicht nur eine Schlacht, das ist eben die ganze Zeit. Daher stiegen nun positive Kräfte aus der spirituellen Region des Himmels, Svarga, in den Krieg ein. Und sie halfen verschiedenen Arten, beginnend mit gelben göttlichen Teilchen bis zum göttlichen Bewusstsein und so weiter. Also es hat sich immer verstärkt und es sind immer mehr Hochentwickelten eingestiegen. Und im Jahr 2009 bis 2013 stießen auch zwei spirituell hochentwickelten Wesenheiten aus Mahalok im Universum in einer höheren feinstofflichen Region dazu. Das geht jetzt so weiter. 2018, also 2014 bis 2018 wird sie das steigern und zwar auf 31 Einheiten wird sie das, die feinstoffliche Krieg wird sich auf 61 Einheiten der Negativen steigern. Geht dann weiter, 2019 und so. Ich möchte es nicht mal nicht ganz vorlesen, aber ein Resultat kann jeder haben, kann es ihm kopieren. Ein Resultat.
Wenn du es vorlässt, kannst du es dann ein bisschen
langsamer.
Ja.
Es ist sehr lang. Das ist ein riesiges Dokument.
Ja, aber das verstehe ich nicht gar nicht.
Ja, na, also jetzt kommt jetzt die Ereignisse im Konkreten. Im Jahr 2000 die Saat schwerer Familienstreitigkeiten in der Gesellschaft. 2001, also es werden einige Phänomene angeführt, die Saat des Anwachsens der antisozialen Gesellschaft schädigenden Elemente innerhalb der Gesellschaft. 2002 die Saat der Vermehrung von Untaten und schädlichen Handlungen an Plätzen der Gottesverehrung. Geht dann weiter. 2006 die Saat des Beginns der Zerstörung von Orten der Gottesverehrung. 2011 die Saat, das von Geistern und anderen negativen Wesenheiten manipulierte, kontrollierte Terroristen beginnen, spirituelle Organisationen zu zerstören. Also es geht jetzt weiter und das kann ich jeden, also dann können Sie da lesen, es wird jetzt zu weit werden. Aber jetzt möchte ich auf den Punkt kommen, der eigentlich dann drinnen steht, nämlich wer beschädigt wird. Und da kommt es eben im Jahr 2000, wo steht das jetzt genau? Na, ich weiß es eh auswendig. Er spricht dann von feinstofflichen Mantriks, von Hexern und so weiter. Das ist so aus Indien, das ist so andere Terminologie, wie es wir haben. Und er spricht dann von den Ländern, die zerstört werden. Und zwar sind sie ja da Hamas. Im Jahr 2018. Amerika
18, ja.
18 wird völlig vernichtet. Schreibt auch der Amerika wird völlig vernichtet, das schreibt auch der Edward Casey. China wird zerstört, Japan wird zerstört. Ja, möchte nicht mehr sagen. 2017, Länder des Mittleren Ostens werden in Grund und Boden gebombt. Also, ist ein langes Thema, kann jeder haben, ist sehr interessant. Jetzt möchte ich aber auf Kinder eigentlich zurückkommen.
Wird zerstört.
Die Amerikaner haben den Krieg für 2020 festgelegt mit China. Und er wird von Japan zuerst begonnen und geht dann eben weiter. China wird sich aber wiederholen und wird in kurzer Zeit also die Weltführung immer übernehmen. Es wird also die neue Weltmacht, ist unaufhaltsam und es wird niemand China irgendwo beschädigen können. Aber dieser Krieg muss sein, weil die Amerikaner den Krieg brauchen. Aus verschiedenen Gründen wird jetzt zu weit führen. Hängt aber mit dem weltweiten Geldschöpfungssystem zusammen. Mit dem weltweiten Geldschöpfungssystem, das nur China brechen kann, die anderen Länder sind alle Sklaven davon. Jetzt ist eigentlich die Idee von dem Ganzen die, wenn wir uns das anschauen, wie sich so ein Pendelschlag jetzt überhaupt tut, der von hohen Wesen geleitet wird, nämlich von den Achai, von den Geistern der Zeit. Was machen die Geister der Zeit, auch Geister der Persönlichkeit genannt, was machen die überhaupt? Und wenn man jetzt das einfach verfolgt, dann sieht man, es gab eine große Weltmacht, das waren die Mongolen. Die Mongolen, die hatten wirklich eine Größe. Und das hat ganz klein angefangen bei den Mongolen, so ganz kleine Stämme. Dieser Tschermürdin, das war der oberste Chef, der dann also zum Khan wurde. Und am Anfang hatten die Mongolen was ganz Eigenartiges, was überhaupt nicht zu ihnen gepasst hat. Weil diese Mongolen, da ging es ja hauptsächlich um Weideplätze und um die Tiere und so. Das war das Wichtigste, sonst hatten sie ja keinen Beruf. Und die haben nie Verträge eingehalten. Also die haben also gesagt, also du kriegst die Weide und du kriegst die. Aber wenn es also schlechter war, haben sie sie sofort wieder bekämpft. Hauptsächlich vergiftet. Also diese Völker vergiften gern. Gift ist eigentlich das Mineralische, das Astral. Also wenn jemand hasst, und wenn er das ins Mineralische bringt, dann ist es eben ein Gift, Pflanzengift oder sonst was. Während der Westen eben Blei nimmt durch den Saturn. Also bei Tonnenkugel ist ja Blei. Und jetzt konnten sie die also eigentlich nie einigen. Weil es ging ja um die Tiere und wie man verändern, dann will man keinen Vertrag einhalten. Es geht ja ums Leben. Und die kannten eines nicht, Solidarität, Verträge einhalten. Nach einer Woche haben sie kein Problem mehr gehabt. Und der erste Khan, der hat jetzt ein eisernes Gesetz eingeführt. Es wird in Eisen gegossen. Und das war die Antithese der Mongolen. Denn die Mongolen konnten das Gesetz überhaupt nicht vertragen. Das war für sie so etwas Hartes, Zwingendes, das kannten sie nicht. Und es war so, dass jeder das Gesetz verstanden hat. Also ganz einfaches Gesetz. Sehr einfach. Jeder Mensch konnte das. Da musste man nicht instruieren oder musste nicht lesen. Ganz einfach. Aber es war in Eisen gegossen, das kannten die Mongolen nicht, weil sie eben eher das Erdflüchtige haben, das Luziferische. Aber das war nämlich jetzt die Grundlage des Mongolischen, das Arimanische eigentlich, weil das hat sie etwas gepresst und verpflichtet, was ihrem Wesen ganz entgegengesetzt war. Und inspiriert wurde es aber von so einem großen Schamanen. Die hatten ja auch große Schamanen im Hintergrund. Hinter dem Khan standen ja die Schamanen. Und die konnten mit ihren weißen Pferden in den Himmel und konnten die Weisheit runterholen. Und vor denen hatte man also panische Angst vor Schamanen. Also die konnten so alles bewirken. Und das haben sie auch bewirkt. Und jetzt geht es da weiter. Die haben also die Großreiche gegründet. Und diese Mongolen waren wirkliche, also das ist ein Phänomen, das die Welt noch nie kannte. Die hatten ja nur die kleinen Pferdchen und haben China erobert. Man, China muss man sich einmal vorstellen, das ist keine Kleinigkeit.
Was Nordkönig. War das denn Gesetz?
Yassa, das heißt Yassa. Das Gesetz heißt Yassa. Und das ist ein Gesetz, das regelt das Zusammenleben der Menschen und alle Handlungen im Krieg, im Nichtkrieg, wie die Verheiratungen sind, welche Rolle der erste Sohn, der zweite Sohn. Also dieses Gesetz bürgerliches, gut, kann man nicht gut sagen bei uns, aber eine Mischung zwischen Strafrecht und bürgerliches. Also aber einfach, transparent, ganz klar, nicht kompliziert. Und jeder hat es, und jeder hat gesagt, ja, das verstehe ich, das Gesetz. Und jetzt haben die gewaltige Leistungen verbracht. Also die sind ja über Gebirge mit minus 30 Grad, da kann also überhaupt niemand überleben, haben die 2/3 der Armee verloren und dann hatten diese ganz kleine Wunderpferde und die konnten im Winter durch den Schnee, durch ihre Hufe, kamen sie unter das Eis und konnten also das grüne Futter im Winter, also sich konnten aus dem leben. Die mussten gar nichts mitnehmen, keinen Proviant. Also Wunderpferde, und zwar so kleine, quirlige Pferde, und sie waren also immer erfolgreich. Also und immer das Wichtigste war, ungeheures Entsetzen, ungeheure Erstarrung bei der Bevölkerung durch furchtbar grausame Taten. Das ist das Erste. Grausam bis zum Letzten. Jeder musste wissen, also wenn die Mongolen kommen, dann ist es aus. Es war für alle aus. Sie haben nie eine Schlacht verloren, die Mongolen, im ganzen Leben. Die Mongolen, das waren gar keine Menschen, das war ein Gewirr von den Pferden, das Pferd, die Australarer der Pferde, die sind die Mongolen übergegangen und waren also, vor allem hatten sie auch taktisch die konnten den Raum abschätzen bei ihren Angriffen. Das können wir nicht in Europa, weil wir keinen Raum haben, es sind nur kleine Räume, aber die hatten große Räume. Auf alle Fälle sind die da durchmarschiert, die Mongolen, und die haben eine Eigenschaft, das fällt ihnen beim Lesen auf, bei der Geschichte der Mongolen, dass sie besondere Liebe zu Kindern und jungen Menschen hatten. Und deshalb hatten sie die Liebe, weil die jungen Menschen, wo kommen die denn eigentlich her? Die kommen ja aus einer geistigen Quelle her, und das ist im Buch der Wittermaß, da kommen sie aus einer Quelle raus, und das ist das erste Zeichen der Witter, das ist ja das erste Zeichen im Wirtkreis, und der kommt aus der geistigen Welt, der ist noch ganz frisch, der Witter, der ist nicht ganz da, darum dreht er sich auch mit dem Kopf um. Das richtige Zeichen, wenn man mit dieser, wie Rudolf Steiner auch sagt, dass man sieht, dass es den Kopf zurückhält. Weil das heißt, ich schaue in den geistigen Urgrund, wo ich rauskomme. Der ist noch gar nicht ganz da, der ist noch ganz durchdrängt von dem Geistigen. Und seine Hörner, die Witterhörner, die sind ja eingeholte Hörner. Das heißt, die sind noch gar nicht in der Außenwelt für Offensiven gedacht, sondern zur Verinnerlichung. Während ja die Stierhörner so ausschauen. Und Stierprinzip ist immer andere von sich wegdrücken, wegschmettert, man will ja mit anderen nichts zu tun haben. Weil die Herdentiere wollen das ja nicht, weil die sind ja, haben ja Angst natürlich, können sie nicht wehren. Schafft Distanz. Stier schafft immer Distanz zu anderen Menschen. Und der Witter, der lebt noch in dieser Witterwelt drinnen und die rollt er dann aus. Das heißt, er lebt ganz im Geistigen. Wenn aber jetzt aus dem Geistigen jemand rauskommt, ein junger Mensch, dann hat er noch die Wärme, der Bodel noch, diese nicht gegenständlichen Welt, also die vorgeburtliche Welt, die hat er noch in sich. Das ist klar, ein junges Kind. Das Baby hat das ja ganz in sich, das lebt ja nur ganz da drinnen. Und jetzt ist es aber ein Marszeichen, und die Mongolen haben diesen Mars-Dämon, weil es kann ja auch ein Mars zum Dämon werden, das hatten die Mongolen. Und alle Jungen haben sich sofort den Kopf abgeschlagen, vor allem die Kinder. Und oft sind sie zurück bei den Schlachten, dass vielleicht noch irgendwo ein Kind lebt, und das war ein besonderer Genuss. Wieso? Jetzt verstehen wir es nämlich, darum habe ich es hingezeichnet. Weil sie wollten den Menschen die irdische Welt ersparen, weil was ist das schon, so irdisches Leben, armseliges, und wollten die wieder in die Quelle zurück, wo er herkommt, dass er wieder in dieser Welt lebt, der Ruhe, des Friedens, der geistigen Quelle. Die haben also die Kinder eben, so eine Liebesform, die aber zwei Seiten natürlich hat. Zuerst muss man ihm den Kopf aufschlagen, sonst kann er nicht zurück. Also,
ja,
diese Eigenschaft. Ja, diese Eigenschaft. Also das fällt ja beim Lesen so auf, dass die dem so zugetan waren. Nicht den Alten. Haben die weniger Interesse gehabt, den Alten, weil die sterben ja ohne dies und was hat schon so ein Mensch für Leben. Aber dem Jungen wollte man es ersparen. Also das muss man sich ja mal jetzt hineinleben in den Mongolen. Dem Jungen wollte man das Leben ersparen, weil das Leben ist für normalen Menschen ja nicht so, hat ja nicht so viele Höhepunkte. Darum wollte man den wieder zurück in die Quelle. Ich meine, das ist für den, vom mongolischen Sicht, das, ich versuche das zu beschreiben. Weil das geht aus der Geschichte deutlich hervor, dass sie selbst, wenn die jetzt 100.000 Köpfe abgeschlagen haben, sind die noch zurück und haben geschaut, wo ein Baby ist. Und das muss ja einen Grund haben, wie das drinnen steht. Eben, weil sie dem das ersparen wollten. Und das Element ist typisch luziferisch. Ein erdflüchtiges Element. Also die Mongolen gelten ja als luziferisch, weil das Leben hat ja nicht viel bedeutet für Mongol. Der Kampf war alles. Und wenn der jetzt da gefallen ist, dann war ohne dies in der Walhalla oder sonst wo nicht so entsprechend, was die Mongolen da hatten. Das ging also so weiter und es kam dann, also die Mongolen haben eigentlich die ganze Welt regiert, also Indien und eigentlich alles. Amerika gab es ja noch nicht. Und nur in Europa haben sie ganz einen kleinen Teil nicht erobert, das war also Spanien, Deutschland und Frankreich, weil sie
England.
Eben.
England sicher.
Und England, genau, weil da eben ihr Oberkhan, der Kakan, gestorben ist und durch diese Yasser mussten sie während einer Schlacht umkehren. Also das Kreuz ist ihnen nicht entgegenkommen, was Anthroposophen erzählen im Kreuz. Also die Mongolen im Kreuz, das kann ja nicht einmal ein Scherz sein, so armselig ist der Vorgang. Nur die Pfarrer, konnten nämlich die eigenen Leute nicht schützen und jetzt haben sie gesagt, wir nehmen das Kreuz. Auch die Mongolen, das Kreuz ist also wirklich, kann man sich die Mongolen schwer vorstellen. Also während der Schlacht mussten sie aufhören, obwohl die Schlacht schon mehr oder minder gewonnen war, mussten sie zurück, weil die Yasser das vorsah. Auch wenn die Schlacht schon günstig war, und die sind zurück. Und deshalb ist Deutschland und die Gegend nicht gefallen, weil dort sind sie immer hinkommen. Es kam dann riesige Aktivitäten, also Wirtschaftsaktivitäten, denn dieses Venedig war ja stark, war damals die stärkste Weltmacht und hat also sich andererseits mit Genua einen gewissen Konkurrenzkampf gerichtet. Aber es gab noch eine andere Weltmacht, das war Byzanz. Also Byzanz ist Griechenland, also ist Griechenland Byzanz, griechisches Land mit griechischer Sprache, wird auch das zweite Rom genannt. Hat aber nichts mit Römer zu tun. Und da gab es eben dann für die Mongolen auch das Problem, oder sie haben einen Partner gebraucht, zuerst einmal die Italiener haben einen Partner gebraucht gegen Byzanz und jetzt haben sie einen reichen und hohen Würdenträger losgeschickt, eine große Familie, die Massimo Bolos, und die kamen dann an den Hof des Karkans im Karakorum und haben also die ganze Macht gesehen der Mongolen. Das ist gewaltig, also es wird dann beschrieben, also das ist, also hat die Welt noch nie gesehen, was die hatten. Den ganzen Tribut. Der Massimo Bolo. Marco, nicht nur der Massimo. Und die sind dann wieder zurück und haben jetzt große Kontore errichtet. Also Kontore, es ging alles noch um China in der Zeit, also das haben wir nicht erfahren. Die Chinesen haben die Seide geliefert, haben also den China-Lack geliefert, alles Mögliche, und die Italiener haben auch was geliefert. Es gab ein Kontor nach dem anderen, der größte Handel war der China-Handel, nicht der europäische Handel. Und jetzt kam dann noch der Sohn, der Marco, der hatte einen Sohn, der hieß Marco. Und der Marco kam an den Hof und hat 4 Sprachen gelernt. Usbekisch, Chinesisch, Arabisch und Mongolisch. Und wurde nun zum Botschafter des Karkan. Also der war 20 Jahre ein Diplomat für den Karkan. Und dann ist er gestorben und dann kam er zurück, also dieser Marco Polo, und hat jetzt, gleich kam er also nicht nach Venedig, weil er Krieg war, es wurde ja kurz einmal aufgehalten in Genua, da kam er ins Gefängnis und hat ein Buch geschrieben. Und das Buch wurde jetzt veröffentlicht und das war jetzt der ganz große Hit. Denn in dem Buch da drinnen beschreibt er eine Welt, die Italiener einfach nicht geglaubt haben. Und jetzt hat er den Spitznamen bekommen, also wie wir sagen, der Baron Münchhausen, der Lügner, hat gesagt, der Marco Polo, der ist Lügenmaul. Also dem hat niemand was geglaubt. Und da hat er eben speziell China beschrieben. Ich nehme das einmal mit aus einem original chinesischen Historienbuch, wie das beschrieben wird. Das ist unvorstellbar, also auf welchem Niveau das war, in Peking. Das kann man, ich will es dabei vorlesen, also gewaltig.
Das war die Herrschaft der Mongolen.
Ja, die waren ja die Kaiser von China. Die waren ja die Kaiser von China dann. Und das beschreibt er. Und jetzt gab es Menschen, die also auch ein bisschen übertrieben haben, vielleicht so Fischer, die gesagt haben, ich habe halt 1000 Fische gefangen, normalerweise waren es noch 100. Dann hat man auch gesagt, du bist mal der rechte Marco Polo, also so ein Aufschneider. Also das war dann sein Image. Und der Marco Polo hat gesagt, es gibt gar keine Worte, dass ich die Welt beschreibe von Persien und diese ganzen Wunder, das gibt es in Europa gar nicht. Das ist ja armselig Europa im Verhältnis zu den Welten. Und jetzt ist das Buch bekannt geworden, hat er aber auch Indien beschrieben, denn die Mongolen hatten auch Indien erobert und da gab es ja die Gewürze und vor allem Gold. Und jetzt kam es dazu, dass eben die Chinesen die Welt kannten, die kannten die Welt, die wussten, wie die Welt ausschaut, nicht? Also, dass sie eben eine Kugel ist, und die kannten auch die anderen ganzen Erdteile. Und jetzt war natürlich das Interesse, dass man auch nach China diese Gewürze in Java, Borneo und Sumatra, das geht vor allem um vor der Indien nochmal, dass man die eben auch in den Handel einpflicht, und da gab es jetzt jemand, der nach Indien wollte, und das war ein portugiesischer Edelmann, der Vasco da Gama, und der ist über das Kap der guten Hoffnung nach Indien, kann man sich anschauen, im Atlas, gewaltige Leistung, das war ein Schiff, das war eine Nussschale, nicht größer, und der kam nach Indien, und jetzt ging jetzt der Handel los. Später kamen dann eben die Engländer. Die Portugiesen waren aber lange die Chefs, weil die haben die ganzen Forts, man sieht das heute, wenn man im Jemen ist und dann im Sultanat und so weiter, Sultanat Oman, die haben diese großen Türme, diese Forts. Das sind so riesige Gebäude, und dort waren also die Nachtankstellen für Wasseraufnahme und für Proviant, und das war eigentlich die große Macht der Portugiesen damals, in Südamerika dann auch. Jetzt gab es aber noch einen zweiten und der hat es auch probiert, aber der ist in die andere Richtung gefahren. Das war der Colon, Christopher Colon. Da gibt es verschiedene Abstammungen, von wo er abstammt, auf alle Fälle. Der hat es auch gemacht und ist ihm dann letztlich gelungen. Also am Anfang hat man ihm auch kein Geld geben wollen, aber dann ist er rüber und hat ihm dann Kuba entdeckt und die Inseln von Kuba und dann ging man nach Südamerika, nicht? Also die Spanier haben dann Südamerika erobert und in weiterer Folge auch Amerika, also Nordamerika. Jetzt, wenn wir aber da stehen bleiben.
Komm zu China zurück.
Ja, ich komme zu China zurück, das kommt erst. Nein, jetzt kommen wir. Wie lang dauert eigentlich jetzt so ein Schlag der Achai? Wie lang dauert das? Naja, um 1250 ungefähr, 1300 waren die Mongolen, haben die Mongolen die Reiche gehabt. Wenn wir jetzt 350 Jahre zurückgehen, das ist das, was Rudolf Steiner auch nennt, gibt es auch in der Astrologie denselben Rhythmus von 362 Jahren, dann kommen wir genau zu dem Zeitpunkt, wo Amerika entdeckt wurde. Das heißt, es hat der Luzifer eigentlich, also die Chinesen, haben eigentlich die Fackel den Europäern und somit dem arimanischen zukünftigen Westen übergeben. Das war der erste Schlag. Nach 350 Jahren kommen wir mal ungefähr auf vom 13. Jahrhundert kommen ungefähr ins 17. Jahrhundert. 1700, wenn wir 13. Jahrhundert nehmen und 300 dazu, sind es ungefähr 650. Und da war Amerika ja schon lange entdeckt um 650. Und 1776 wurde die USA gegründet. Man kann das, mit 350 Jahren geht sich das aus, der erste Pendelschlag. Also der Luzifer selber hat dem Ahriman die Fackel überbracht, indem er ihnen gesagt hat, wo man Indien finden kann. Und das Indische hat man zwar gefunden, aber eigentlich, die Amerika war eigentlich dann der wirkliche Effekt. Denn dort wollte man eigentlich hin. Dort hat sich ja die Entwicklung verlagert. Also die luziferische Entwicklung wurde durch die Achai, durch die Geister der Persönlichkeit, also durch die Zeitgeister, dem Ahrimanischen übergeben. Denn in Amerika durch den Boden ist eine ganz andere Möglichkeit und die hat sich entwickelt. Wenn wir jetzt weiterschauen in der USA, dann hat die USA selber, im 1979 war das dann, die Fackel persönlich, die sind zweimal nach China gekommen, 1974 zum Mao Zedong und dann auf alle Fälle, die Amerikaner haben die Fackel selber den Chinesen zurückgebracht und jetzt haben sie es wieder. Denn
als Staatsbesuch
meinst du? Als Staatsbesuch, ja. Also jetzt ist Amerika erschlossen. Das ging eine gewisse Zeit also dahin. Und nach 350 Jahren sind wir nämlich, wenn man das ausrechnet, sind wir genau beim 1970 angekommen. Und 1970 war was Wichtiges. Also zum China muss man sagen, ich will das dann näher vorlesen, das wurde ja ganz massakriert von den westlichen Ländern und durch das Opium überhaupt völlig zerstört. Das ist ein sehr langes Thema mit dem Opiumhandel. Der Opiumhandel wurde von den Sassons geführt und die Sassons, eine Familie aus Bagdad, also eine jüdische Familie, die haben also China völlig zerstört durch die Engländer und zwar völlig vernichtet, auch die Körper vernichtet. Wovon ja Rudolf Steiner auch spricht, dass durch das Opium auch die Körper nicht mehr bewohnbar waren durch chinesische Seelen. Ich will das dann näher beschreiben, wie das genau war und wie die Verträge waren. Aber nachdem China zerstört war und China immer weisheitsverliebt war, weil es immer luziferische Vergangenheit hat, war das nur schön. Also man kann sich China nur unendlich durch den gelben Kaiser, das war so 3000 vor Christus, nur unendlich vollkommen vorstellen. Es gibt nichts Negatives beim Luziferischen. Das ist nicht so wie in der Anthroposophie, der böse Luzifer oder Ahriman, da ist nichts Böses. Das ist nur Vollendung, der Lichtträger, der hat nichts Negatives. Nur Schönheit, nur Kunst, nur Kultur, nur die Weisheit der Sexualität, eben das Tao der Sexualität, das Tao der Medizin, gibt es ja vieles. Also was Negatives findet man überhaupt nicht, weil es ja viel näher beim Erdanfang ist. Nur eines ist, wenn man nur das Prinzip hat, vernachlässigt man was anderes, nämlich die Zivilisation. Und Zivilisation gab es in China keine. Es gab Kultur, Aber Zivilisation ist wieder was anderes. Eben, da braucht man andere Kräfte. Und die sind aber ausgespart worden. Jetzt ist China immer in dieser Weisheitsverliebtheit geblieben, war als arrogantes Volk bekannt, weil natürlich die Chinesen auf dem Weisheitsverliebten aufgebaut haben und haben diesen materiellen Schlag nie gemacht. Jetzt sind sie immer bettelarm gewesen und haben das aber nicht abgestellt bis ins 18., 19. Jahrhundert. Und dann kamen die Europäer und haben die Chinesen einfach völlig vernichtet. Also man hat also die abgeschossen, so wie die Hasen ungefähr. Da gibt es so einen Engländer, der beschreibt, ich bin ein Jäger, sagt er, aber ich schieße nur die weiblichen Tiere, die männlichen Tiere, weil die weiblichen müssen ja wieder das Tierreich vermehren, aber bei den Chinesen, da knalle ich alle, die Kinder und die Großen. Es waren also keine Menschen, also man hat ja auch nicht als Menschen gesehen. Weil sie eben den Schlag nicht gefunden haben zur Zivilisation und zur materiellen Kultur. Die Weisheitsverliebtheit haben sie zu lange so weitergeführt und dann wollte man so eine Art Handelsschulen richten, aber man konnte sie lange nicht also, darauf einigen und somit kam es kein Durchbruch und dann kam erst der Mao, der also von den Amerikanern dann dort an die Macht gebracht wurde. Ich habe das schon öfters gesagt, der Mao kam ausschließlich durch die USA an die Macht, nicht durch jemand anderen. Durch den General Schreckenmeier, es wird das ja näher beschrieben auch, wie der dann den Mao an die Macht gebracht hat, weil die Kommunisten, also die Bolschewiken in Moskau, die waren ja gegen den Mao, die haben diesen Lin Biao unterstützt, den Nationalchinesen, weil die Japaner haben die Mandschurei besetzt und deshalb haben sie den Kämpfer gegen die Mandschurei, also diesen Lin Biao, der später dann in Formosa eben war, den haben sie unterstützt, aber nicht den Mao, das war ihr Gegner, weil der Mao hat die Idee gehabt, durch die Landwirtschaft das Land aufzubauen und die Bolschewiken in Moskau durch die Industrialisierung. Also es waren keine Freunde in Moskau und China in der Zeit. Und jetzt hat sich das eben nicht entwickelt durch den Mao, weil man eben den Sprung nicht geschafft hat, den großen Sprung vorwärts. Es ging die Industrialisierung in die Hosen und dann kamen noch diese roten Brigaden, die haben also die alte Kultur zerstört, denn der Mao hat ja den Zen-Buddhismus zuerst einmal vernichtet und die Sippe ist das Wichtigste in China, dann die ganzen Priester hat er vernichtet, das musste ja weg, weil die Sippe behindert ja die Industriegesellschaft, weil die Sippe hat ihre Sippenfeiertage und ihre Sippenheiligen und deshalb lassen Sie die Sippen nichts anschaffen von einem Betriebsführer. Die sagen, heute haben wir einen Feiertag, heute haben wir eine Geburt. Also die Sippe wurde vernichtet und es wurde die Religion, mit der ist man abgefahren. Und man konnte die Industrialisierung trotzdem nicht durchführen. Es ist also dieser große Sprung nicht gelungen. Und jetzt kamen die USA 1974 und haben das erste Gespräch eben mit diesem Mao dort geführt. Was sie gesprochen haben, wissen wir nicht, das ist also im Archiv. Nur eines wissen wir auf einer Nebenfront, dass es sehr wohlwollend war, weil die Amerikaner jetzt plötzlich diesen Dalai Lama kastriert haben. Nicht? Also Dalai Lama, amerikanischer Agent, Geheimdienstagent, der hat also für die Amerikaner gearbeitet dort und hat eben eine Terrorarmee gegründet, das muss man dazu sagen. Also dieser Dalai Lama, der war ja dort ein Kind in Ladakh, und also zuerst kam ja diese Ahnenerbe-Expedition vom Nationalsozialismus dorthin, die haben ihn erzogen, dann haben aber die Deutschen den Krieg verloren, dann kamen also die Engländer und jetzt wurde dann China eben das Land also okkupiert, heißt bei uns, ne? Also die haben das Land, sind einmarschiert und jetzt wird bei uns immer sehr negativ dargestellt, ist aber Westpropaganda, amerikanisch-zionistische Propaganda, denn dieses Tibet hat immer schon China gehört. Seit dem 12. Jahrhundert, schon unter dem Khan Kublai hat es China gehört. Und das Ganze hat gehört im 12. Jahrhundert zu China, im 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., bis zum Jahr 2012, bis zum Jahr 1912, 13. Das war immer chinesisches Territorium. Also das war kein Einmaß, das ist ein eigenes Land. Und dort war jetzt dieser kleine Dalai Lama und natürlich ist er eben kein Friedensfürst, wie er bei uns dargestellt wird, darum sage ich es näher, er macht es immer so. Und deshalb ist er der Fan, gibt es viele Fans, nicht auch Anthroposophen, der Friedensfürst. Und es ist der friedlichste Mensch, dass der auf einen Regenwurm steigt, kann sich auch keiner vorstellen. Der Fliege schluckt auch nicht unabsichtlich oder absichtlich. Also ein Mann des Friedens, das ist er aber nicht, der Dalai Lama, weil er hat sofort eine Guerilla-Armee gegründet und Der amerikanische Geheimdienst hat die nach Colorado ausgeflogen, trainiert und dann kamen sie zurück und dann gab es eben Terroranschläge. Und der Führer war der Dalai Lama, das war der Oberterrorist. Bis 1974 hat der Dalai Lama jetzt auch zugegeben, kann man sich anschauen auf YouTube, hat er das zugegeben, musste zugeben, weil man die Überweisungen von CIA, seine persönlichen Überweisungen hat man ins Internet gestellt und hat gesagt, ja, es war so, ich bin ein CIA-Agent bis heute dieses Jahr. Und jetzt merkt man aber plötzlich, dass man den fallen gelassen hat, den Dalai Lama. Das ging durch den Vietnamkrieg, da haben die Amerikaner gemerkt, China gibt es auch, irgendwo nicht, sind nicht so erfolgreich gewesen. Und jetzt haben sie die ersten Schritte eben gemacht, um mit dem Chinesischen da näher zu kommen. Und der Ling Piao, glaube ich, heißt er, der hat das dann 1971, kam jetzt eben der andere Schwenk, dass die Amerikaner dann eben dieses Outsourcing betrieben haben, dass sie ihre Betriebe nach China verlagert haben, dort ging es billig, hat nicht viel gekostet. Und die Amerikaner haben sie ungeheure Mengen verdient. Das ist klar, die haben das produzieren lassen für 1 Euro und in Amerika haben sie es vielleicht um 10 oder 15 Euro verkauft. Die Chinesen sind ja Sklavenarbeiter gewesen, haben also kein Geld gekriegt und auch keine Versicherungen gehabt, also Sozialversicherungen und sonst was. Das war also ein großes Geschäft für die Amerikaner, Outsourcing, aber jetzt ist eben das Arimanische dabei, dass gerade die Amerikaner den Chinesen die Maschinen liefern mussten, damit sie das produzieren können, weil die Chinesen hatten keine, das haben sie ja nie geschafft unter Mao. Und jetzt mussten auch die Amerikaner ihnen alles liefern. Und somit waren die Amerikaner die, der Ariman, der jetzt die Flagge den Chinesen gibt. Also so, und die sind genau 350 Jahre, ich habe es nachgeschaut, ich habe es also kontrolliert, die Zeiten, stimmt so. Also 300, und das sagt ja auch Rudolf Steiner, Diese Zeiträume, dass das eben 360 Jahre sind. Er schreibt, dass eben auch Erzengel jetzt die Rolle von Achai übernehmen. Na, Erzengel sind ja unter den Achai normalerweise. Und da sagt Rudolf Steiner, so sind es Wesen aus der Hierarchie der Erzengel, denen ein Wirken in der Abfolge von kürzeren Zeiträumen etwa 350 Jahren zukommt. Und jetzt führt er die anderen, eben die verschiedenen, Orifil und Anael und Zachariel, Raphael, und das sind, wenn man es eben anschaut, immer so grob 350 Jahre. Also 350 Jahre dauert dieser Schlag der Erzengel. Jetzt ist der Michael an der Reihe. Wenn man es noch einmal anschaut, wir haben das luziferische Element der Mongolen, erdflüchtig. Die Mongolen sind erdflüchtig. Aber sie haben nicht über, also sie waren so aufgestellt von den Achai, dass sie, ich will jetzt am Beispiel einer Fackel nennen, dass sie die Fackel dann an die Europäer, also an das Arimanische übergeben haben, letztlich durch die Gründung der USA. Die USA aber selber freiwillig zweimal nach China kamen, nicht die Chinesen kamen nach die USA, die Amerikaner, und haben jetzt die Fackel wieder den Chinesen gegeben. Jetzt geht es wieder bei den Chinesen weiter. Das ist ein ganz klarer Pendelschlag, kann man ganz klar beobachten. Also die Amerikaner sind natürlich, können natürlich China nicht aufhalten, aus verschiedenen Gründen, versuchen aber natürlich in Zukunft mehr die Chinesen noch schlechter zu machen. Man sieht es ja bei der Olympiade in Peking, dass die Amerikaner da sehr massiv, also die Chinesen wieder beschädigt haben, denn diese Olympiade war eigentlich eine Promotion der chinesischen Staatsführung, um zu zeigen, wir sind die zukünftige Weltmacht Nummer 1. Niemand wird China mehr verschieben. Also die Vorstellung, China platzt was zusammen, sind hirnrissig. Also das sind gar keine Vorstellungen, was China ist.
Und die werden nur Wirtschaftsmacht.
Nein, eben nicht. Das kommt jetzt erst. Deshalb sage ich es, das kommt am Schluss. Weil, so wie du sagst, hast du ganz recht. Das wäre nur ein riesiger Drache jetzt, der Wirtschaftsmacht. Und da hat sich China vorgestellt bei diesen Olympischen Spielen und hat also wunderschöne Gärten gebaut, also paradiesische Landschaften, nur wir haben es nie gesehen. Sie wurden nie berichtet bei uns, hat man nie gezeigt, weil das amerikanische Fernsehen, das heißt, unser ist ja angeschlossen an die USA, unsere Medien, hat es nie gezeigt. Man wollte also China den Gefallen nicht tun, dass sie zeigt, was schön ist, was groß ist und was es heißt, dass man also 20 Milliarden investiert. Das wird der Westen nie machen. Und wie haben wir es gemacht? Indem am selben Tag, wie die Eröffnung war, den Krieg in Abkhazien, also in Georgien, begonnen hat. Da gab es den Krieg, also einen Raketenangriff die ganze Nacht. Und man sprach nur mehr vom Krieg, jetzt Abkhazien gegen Georgien. Und nicht mehr von den Sommerspielen. Und das einzige Foto, das mir immer gezeigt hat, war irgendein aggressiver Zionist aus London, der hat schon kinderverletzte Menschenrechte, da war er in seinem Auto und immer dasselbe Foto. Man hat nie gezeigt, was dort wirklich war. Und die Österreicher haben mit ihrem Mobiltelefon was fotografiert und haben das nach Hause geschickt. Und da haben die gesehen, die Österreicher, das gibt es ja gar nicht so was Schönes auf der Welt, was die dort gemacht haben. Aber gezeigt haben wir es nicht. Und am selben Tag, wie die Eröffnung war, ist in Tibet der Brand ausgebrochen. 400 tibetanische Häuser wurden verbrannt durch den Dalai Lama. Der Dalai Lama hat das natürlich unter seiner Kontrolle. Er hat das ausgelöst, niemand anderer.
Der Dalai Lama hat das?
Der Lama ist Agent der USA.
Welche Absicht?
Ja, um die Kinder zu schädigen. Um zu sagen, in Tibet gibt es Mord und Plünderung, die wollen sich befreien und vom China weg und so weiter. Das ist die Absicht. Und das hat man genau am Tag der Eröffnung gemacht. Man hat es nicht vorher und nachher gemacht. Da saßen die ganzen Eröffnungen und so arbeitet der Westen. Er arbeitet ja auch in Sochi, also auch ähnlich in Südrussland. Auf alle Fälle gibt es ihm so Nadelstiche. Man muss nur wissen, dass das kein Zufall ist. Das ist genau geplant. Also auf alle Fälle hat man China diesen Gefallen nicht getan. Jetzt, wie geht es weiter? Das ist eine wichtige Frage. Wenn man China anschaut, so ist China ein riesiger.
Was? Kann man eigenen Leid umbringen, der Dalai Lama?
Das ist eine politische Sache, weil der Dalai Lama hat ja keine Bedeutung mehr, er hat keinerlei Funktionen. Jetzt ist er aber in der Funktion, in der er in der Westen aufgestellt hat, ein wichtiger Kommunikator, der antichinesische Parolen bringt. Denn der Westen muss ja eingestehen werden, antichinesisch, weil sonst können die Amerikaner, sind ja nicht immer die Retter. Und dann muss er da braucht man jemanden, der das glaubwürdig übertransportiert. Und der Dalai Lama hat einen Grund, weil er ist dort rausgeschmissen worden, sozusagen, er hat keine Staatsfunktion, er ist nichts und der Westen hofiert ihn. Der Westen lädt ihn ein, der schläft ja nicht in einem Hotel, der schläft in Staatspalais, der fliegt nicht von Paris nach New York in ein Flugzeug, sondern in ein Privatflugzeug der Regierung. Ja, das genießt er natürlich. Und er redet ja auch zu diesen verhungerten Europäern, er redet ja immer denselben Gestoß. Aber man muss einmal anschauen, was er in Indien spricht. Habt ihr das schon mal gelesen, was er in Indien spricht? Bei den Indern? Na, da könnt ihr euch anschauen. Der wettert dagegen jede Form von Individualität. Also das ist für ihn das ab, nicht Ego. Individualität, das ist für ihn das Schlimmste. Also der hat zwei Schienen. Auf alle Fälle, wie geht es weiter? Jetzt ist China ein riesiges Land und ich erwähne es deshalb, weil wir müssen uns jetzt mehr nach Osten richten. Wir müssen mehr nach Osten schauen, nicht nach Europa. Das ist vorbei, Europa. Und das ist die Frage natürlich neben Russland, was ist mit China? Jetzt ist das eine riesige Echse, kann man sagen, ein riesiger Volkskörper. Und China ist ein Krebsland. Und das Krebsartige, Mondartige, produziert immer Zelle um Zelle. Also das schabt sich eben so ab. Darum gibt es da der Chineser. Und so wie wenn man ein Tuch ausbeutet, wie die Federn rausfallen, ist es da auch. Fallen die Chineser raus. Die sind nicht individualisiert. Weil das Mondartige hat nichts Individuelles. Das ist reine biologische Masse. Und natürlich ist jeder etwas verschieden. Weil das ist ja bei uns auch so, dass bei einem Katzenwurf zum Beispiel sind ja die Katzen auch nicht alle gleich. Weil die Katze so reich ist als Katzen Erzengelwesen, wenn man so will, dass jede Katze anders ist. Und das ist auch bei einem großen Volk, ist nicht jeder gleich. Aber er hat kein Individuum, weil das Mondartige, das ist immer die Wiederholung von Gleichem. Wir haben das ja auch letztens bei unserem Rückgrat sehen oder bei den Knochen sehen, da gibt es so Knochenstränge oder so, ja, kann man also Knochenstränge oder wie kann man Knochenstränge, ja, kann man sagen, oder ja, Wirbel, da ist immer ein Wirbel kommt nach dem anderen, aber gleich sind es auch, die Ideen sind es nicht, sind ein bisschen unterschiedlich natürlich. Und das Chinesische ist amorph und nicht persönlich, also es ist kein Individuum drinnen, wenn man das von der Seite her nimmt. Und da kommt auch keins rein. Das ist einmal der Mond. Aber jetzt gibt es das Zweite beim Chinesischen, das ist in der Waage Aszendent. Und das ist die Erbschaft vom Luziferischen. Und das Waageartige hat jetzt auch ganz was anderes an sich. Das hat gerade die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuwachsen und andere zu fördern, auf den anderen Rücksicht zu nehmen, eben sich auszumieten, indem er innen eine Richtkraft durchgehen lässt. Und da pendelt man jetzt so mit dem anderen, damit man sich selber durch den anderen kennenlernt und erkennt. Zum Beispiel Galeristenberuf ist ein typischer Waageberuf. Da freut sich die Waage, die er selber nicht in den Vordergrund tritt. Wenn sie jemand promoten kann, der ist erfolgreich, da erlebt sie sich. Aber sie selber will es nie tun, weil sie hat die Kraft nicht, weil sie ein gespaltenes Zeichen ist. Also jemand anderen fördern, auf jemand anderen eingehen, jemand anderen hineinhorchen, was willst du, den anderen zu verstehen, das ist eine typische Waageeigenschaft, die Ausmittlung eben.
Wen fördern Sie?
Jeden anderen Menschen, also jeden Nachbarn, also einen anderen Menschen. Das ist so
unter sich.
Und jeden und auch andere Länder. Also China ist es sehr beliebt, weil es eben andere Länder nicht überformt. Das macht ja Europa. Also überformt heißt, ihnen die Medizin aufs Auge drückt, die Fremde, ihnen die Medien nimmt, ihnen das System aufs Auge drückt, das wirtschaftliche und so weiter. Das machen die Chinesen ja nicht, weil das auch die Mongolen nicht gemacht haben. Die haben zwar den Tribut eingetrieben mit Härte, aber haben die Kultur besonders gefördert. Also in Russland die orthodoxe Kirche haben sie besonders gefördert. Die Bräuche haben sie besonders gefördert. Alles haben sie gefördert. Nicht gleich, also nicht gefördert. Warum? Wieso haben die das gefördert? Das würden die Europäer nie machen. Naja, weil sie nämlich anders denken. Die sagen, den Tribut, den wollen wir, weil den kann jemand leicht liefern. Denn entweder liefert den Großfürsten den Tribut. Jetzt haben wir aber den Großfürsten besiegt. Kriegen wir den Tribut. Aber wir wollen ein glückliches Volk, das die Identität hat, das nicht entfremdet wird von den Wurzeln, damit es sich wohlfühlt und dann gibt es halt uns einen Tribut. Irgendjemand muss ja sowieso geben, Steuer. Also die anderen glücklich machen, dass sie in ihrem Substrat leben und nicht überformen. Und das ist ja das heutige China, darum ist es ja beliebt, weil die fahren wohin, machen einen Vertrag, bauen ihre Container auf und mischen sie nirgends ein. Mischen sie nicht in die Presse ein, nicht in die Umerziehung der Bevölkerung. Alles ganz korrekt, das ist das Waageprinzip.
Also Römer,
ne? Römer haben sie mehr eingemischt auch. Aber
mehr eingemischt, aber
ja. Also die Chinesen sind sehr beliebt und werden immer beliebter. Ja, aber das ist nicht alles. Es wäre trotzdem noch immer eine Riesenechse, weil es eine riesig große Volksmenge und der Waage-Aszendent reicht nicht. Der Waage-Aszendent ist die Erbschaft vom Luziferischen, also das Schöne, das Feine, also die ganze Lieblichkeit, die die Waage hat, zur Kunst, zur Kultur, das Verstehen anderer, überhaupt Politik ist ein Waagezeichen. Politik, Diplomatie, gibt es also zwei Waageherrscher, das will ich jetzt nicht näher ausführen, den Pholus und die Venus, sind zwei verschiedene Herrscher. Aber jetzt kommt was anderes. Was ist die Waage, was ist wirklich jetzt mit China? Weil das ist nämlich die Frage. Wenn das nur so eine Echse wird, der Große, frisst alles zusammen und dann ist die Zukunft in Asien eigentlich gar nicht so wichtig. Also, weil eigentlich kommt ja nichts raus. Es kommt ja nur Quantität raus. Das heutige China ist extrem materialistisch, extrem kapitalistisch, äußerst brutal und tut es aber gern. Also die Chinesen tun sie gern jetzt stärken. Also die werden nicht vom System da jetzt unterdrückt, das kann man nicht sagen. Weil sie wollen jetzt was Materielles, weil sie es ja nie hatten. Sie hatten immer die luziferische Weisheit und dann haben sie gelernt, die Amerikaner schätzen das überhaupt nicht. Für die interessiert keine Kultur. Für die sind nur die Fakten, also Produktionsziffern und so weiter. Jetzt müssen sie es nachholen, ist ja verständlich. Und dann müssen sie Opfer bringen und das haben sie gebracht, nämlich kollektiven Selbstmord. Unter Mao wurde China, hat sich selber zerstört. Und jetzt geht's weiter. Aber wie geht's weiter? Und jetzt werden wir jetzt überrascht sein vielleicht, wie es weitergeht. Denn, ja, heute ein bisschen mehr vorlesen. Aber das sagt der Edward Casey, einer der ganz bekannten, oder vor allem bedeuteten Hellseher, der sich eben negiert hat. Vor allem in der Medizin, er hat zehntausende Rezepte erlassen, er hat sie negiert. Das war immer richtig. Der Casey, Edward Casey ist ein Bekannter, kennt ihr sicher. Und dieser Edward Casey, der konnte alles, nur eines nicht, der konnte in der geistigen Welt, da hat er es nicht verstanden, was er da sieht. Er konnte es zwar sehen, aber er hat es nicht verstanden. Jetzt kam dann ein Kunde, also der war ein Kranker, und der Kunde, der war ein reicher Amerikaner, der hatte so Verlagshäuser gehabt, und der war Theosoph. Und jetzt ist er zu dem ausgewandert, in die Stadt zu dem Theosophen, hat sich schulen lassen. Und jetzt konnte er auch in der geistigen Welt, konnte er sehr beschreiben. Was sagt er jetzt über China? 1950, also stellen wir uns vor, China, Mao Zedong, es gab nur Fahrräder, es gab vielleicht eine Handvoll Reis, es gab nichts. und hoffnungslos. Also wer China in den 50er Jahren also erlebt hat, dann die ganzen Mao-Brigaden, nicht? Die haben ja alles zerstört, das war so, dass da was rauskommt, hätte niemand gedacht, aber man hat ihn gefragt. Nun zuerst, was sagt er über Amerika? Da sagt er, das ist also nichts Amerika, da gibt es keine Freiheit. Und für nicht einmal 5 Cent würden die Amerikaner die Wahrheit verraten. Was sagt er über Russland? Er sagt, das war damals kommunistisch, in den 50er Jahren, durch Russland kommt die Hoffnung in die Welt, nicht als das, was eigentlich Kommunismus, Bolschewismus bezeichnet, nein, Doppelpunkt, Freiheit, Freiheit, dass jeder Mensch für seinen Menschen lebe. Der Grundsatz wurde geboren, er wird Jahre brauchen, um sich herauszukristallisieren, aber aus Russland kommt wieder die Hoffnung der Welt, geleitet durch das und so weiter, Freundschaft der Nationen und so weiter. Gut, aber was sagt jetzt über China? Das ist jetzt spannend. Er sagt nämlich, ja, was Unglaubliches, er sagt, es gab über viele Zeitalter ein Wachstum, ein Strömen durch das Land, das allein gelassen sein wollte, um nur mit dem im Innern selbst zufrieden zu sein. Es erwachte eines Tages und schnitt sein Haar ab. Also die Zöpfe sind gemeint, die alten Weisheitszöpfe. Und schnitt sein Haar ab. Und es begann zu denken und etwas mit dem Denken zu tun. Dieses wird hier eines Tages die Wiege der, wir kommen nicht drauf, was er jetzt schreibt, Christenheit sein. Der Christenheit. Angewandt auf das Leben der Menschen. Sicher, in der menschlichen Zeitzählung ist es noch weit entfernt. Aber es ist nur ein Tag im Herzen Gottes. Denn morgen wird China erwachen. Sagt Edward Casey. Und das konnte er sich durch nichts rausziehen aus der äußeren Welt. Aber was heißt jetzt christlich? Was heißt christlich? Christlich heißt ja nicht, dass da Kirchen entstehen, natürlich nicht. Christlich heißt eben das vage Prinzip. Bei der Ausmittlung kommt man auf eine autonome Substanz. Die findet man und das ist das Selbst. Also die Waage, die lebt ja so, wenn man da zwei Striche macht, lebt die praktisch in den zwei Strichen ab. Ja? Da sucht sie eben die Ausmittlung, wo ist dann drinnen. Das ist gar nicht so ein Symbol, aber da drinnen zwischen den beiden lebt sie drinnen und der pendelt.
Ich will es jetzt aus Zeitgründen nicht näher ausführen. Ich könnte da jetzt mehr sagen über den Pholos, den Herrscher, das würde zu weit führen. Also christlich. Also Kirchen hat er sicher nicht gedacht, die gibt es ja heute schon immer. Und damals war das auch nicht das Thema. Aber wie kommt man zu diesem Christlichen? Also es gemeint ist sicher ein individueller Funke, ein autonomer Funke, aus dem sich der Mensch speist und erzeugt. Und das ist eben der Funke, eben das Ich oder das Selbst, das letztlich aus der Trinität kommt. Damit haben wir uns ja ausführlich beschäftigt, dass diese Geister der Form, die Elohim, eine Zwischenstufe sind. Letztlich haben wir einen direkten Zugang, Wolfgang hat das ja schon oft gesagt. Und dieser Funke ist gemeint, ein selbstzündender Funke, ein sich selbst erzeugender Mensch. Das ist damit christlich gemeint. Christlich heißt nichts anderes. Hat nichts zu tun mit irgendwelchen Ethikvorschriften oder so. Das ist das Prinzip. Aber wie kommt China dazu? Wenn wir uns die Gegend anschauen, dann gibt es im Wesentlichen, also auf einerseits gibt es in Russland mit Achang, von Achangelst, wo sie darüber zieht, bis zum Osten eben, das ist Khabarovsk und diese und Vladivostok, dann ist es Schluss, dann kommen die Kurileninseln und gibt es einen eigenen Judenstaat, Birobidzhan ist ein eigener Judenstaat, eigener zionistischer Staat, ist wenig bekannt bei uns, auch seit den 50er Jahren, genau an der Grenze zu China und dann gibt es China, das hat eine gemeinsame Grenze mit Russland entlang des Amur. Wenn man dort das schaut, was in China passiert und in Russland, da passiert in Russland gar nichts. Kein Mensch arbeitet dort und China ist so super modern da drüben, das muss man gesehen haben, also ist gewaltig, also China ist einfach, da ist wirklich was dahinter, also Europa ist also, sieht das ganz falsch, glaubt man, das ist eine Art Eindruckspflege oder sowas. Und wenn man jetzt dort hinkommt, wenn man die zwei so sich vorstellt, von Europa geht es also im Norden, in Russland, ne, geht dann weiter und China unten, dann kreuzt sich das bei einem ganz kleinen Land, nämlich Japan. Das ergibt sich ja rein, wenn Sie auf die Karten schaut. Jetzt Japan spielt jetzt eine ganz große Rolle. Denn Japan ist am Ende in unserer Zeit. Japan ist aus, denn es ist das höchstverschuldete Land der Welt. Und von da kommt Japan nicht mehr runter. Da könnte es nur runterkommen durch eine Exportoffensive oder sonst was. Das gibt es aber nicht mehr für Japan. Warum? Na, weil die Schulden sind eben so hoch. Und das bei einem Land, das lange die zweitgrößte Weltwirtschaft war. Und nachdem die Japaner auch so sind wie die Chinesen irgendwie, man soll das Gesicht nicht verlieren, also man darf sein Gesicht nicht verlieren und die Ehre des Volkes, hat man die Schulden noch, haben diese Shogune die Schulden aufgekauft. Die Shogune gibt es ja auch noch, die sind jetzt die Besitzer von großen Firmen, also der Herr Suzuki, den gibt es ja wirklich. Und die haben das aufgekauft, und zwar die Staatsverschreibungen. Also wenn ein Land kein Geld mehr hat, der Staat, dann gibt er eben Staatsverschreibungen heraus, und die sind also der Leihgeld an, und wenn aber ein Staat schon marot besammen ist, muss er viel Zinsen zahlen, das kann er gar nicht mehr zahlen, und dann muss er das Geld zurückzahlen, weil es ja geborgt ist, und das kann er erst recht nicht, aber sonst hätte er es ja nicht angelehnt, und somit kann sich ein Staat nicht mehr finanzieren. Und also wenn der Staat das zurückzahlen müsste, dann müsste er wieder jemand finden, einen Investor, der es zurückzahlt. Aber wenn ein Staat marod ist, findet er niemand außer zu hohen Zinsen. Die können aber ein Staat nicht zahlen. Jetzt haben diese Shogune diese toxischen Papiere aufgekauft. Die sitzen drauf. Das heißt, das ist keine Rettung, jetzt sitzen halt die drauf. Also da kommt Japan nicht mehr raus. Das nächste ist, dass Japan keine Bodenstoffe, also Bodenschätze. Japan hat überhaupt nichts und hat auch nie was gehabt. Also Österreich ist ja reich an Bodenschätzen. Gibt es ja bei uns Erze, Erdgas, Kohle, Öl. Da gibt es viel Silberminen. In Heiligenblutter gab es Silber-Goldminen. In Habachtal gibt es eben verschiedene Rubine und so weiter. Also Österreich war immer reich, auch Wien in der Gegend, das ist ein reiches Land. Japan hat aber nie was gehabt. Jetzt musste Japan das immer einführen, das kostet was, und vor allem braucht es ja Energie. Bei so einem hochentwickelten Land, das so hoch industrialisiert ist, braucht man Elektrizität. Und die Elektrizität, die kam also hauptsächlich durch diese Atomkraftwerke. Die haben ihnen die Amerikaner hingebaut, Westinghouse, und die sind zwar sehr effizient, aber da gab es eben viele Störungen in den letzten 30 Jahren. Das geht ja zurück, geht schon auf 30 Jahren. Und da ist eben viel auch verseucht. Durch das Abwasser vor allem, weil man muss ja das Wasser kühlen. Ne? Diese Container, wo diese Reaktionen stattfinden, die muss man ja kühlen durch Wasser. Und darum ist Atomkraftwerk immer in der Nähe von einem Fluss oder von einem Meer. Und da sind viele schiefgegangen, und dann gab es ja noch eine größere Katastrophe vor kurzem, und das war gewaltig. Also das ist bei uns, wird das nicht so gesagt, aber es ist die völlige Verseuchung. Geht bis in die Westküste jetzt schon, von Amerika. Das war ein Anschlag vom israelischen Geheimdienst, das hat also nicht die Amerikaner durchgeführt. Und zwar so, weil die Israelis haben ja Sicherheitsfirmen, die sind überall tätig in der Welt, also auch in Österreich. Am Flughafenkontrolle machen sehr oft Israelis, weil die einfach das können und weil die alle Daten haben, die haben überall Zugriff. Und die haben also, da gab es Ausschreibungen, die haben diese Ausschreibung gewonnen, und die waren dann eine Sicherheitsfirma in den Atomkraftwerken und haben komplizierte Kameras aufgestellt, und zwar sehr große, auffällige. Da hat man damals schon gefragt, wieso, und dort war so Atombomben drin. Und die Atombombe war im Werk selber, dort ist es explodiert, nicht von außen. Aber gleichzeitig ist eben auch im Meer was explodiert, so eine Kobaltbombe, denn es gab nie einen Tsunami, das haben die Japaner nie gesagt, dass es einen Tsunami gab. Das ist eine Erfindung von uns. Die Japaner haben das nie gesagt, weil die wussten, das ist kein Tsunami, weil da kommt viel mehr Wasser, und da kam aber kein Wasser, da kam lauter Erdreich und so weiter. Warum Israel? Na, weil die Japaner eben Energie brauchen, und da haben sie einen Vertrag mit Iran geschlossen, und da wollte Israel zeigen, dass das eben nicht geht. Und haben da mal durchgegriffen. Das ist aber nicht der letzte. Der letzte Angriff, der japanische Finanzminister wurde ja gefragt, wieso er die Nationalbank jetzt an Amerika angeschlossen hat. Hat er gesagt, wir sind mit einer Erdbebenwaffe angegriffen worden. Also Japan ist am Ende. Es kommt nicht mehr raus. Man rechnet, dass man ein Drittel aufgeben muss von den Inseln, weil sie verseucht sind. Also man hat, ist eine Tatsache, das Land ist verseucht, also bis zu einem großen Grad eben. Geld hat es auch keins. Ja, was kann man nur sagen über Japan? Sie haben ein großes Problem, weil sie besetzt sind von den Amerikanern, und sie kommen nicht los. Sie wollen aber los, gibt es ja große Stützpunkte, Fukuyama gibt es ja Stützpunkte, das sind Atomwaffen, und zwar immer mehr. Die Amerikaner haben gewaltige Mengen kürzlich darüber gebracht. Und sie haben viele Soldaten dort, und das sind also keine Amerikaner, das muss man sich auch immer vorstellen, sondern halt Südamerikaner und Schwarze, also die sogenannten Non-Reflektoren. Also in Amerika gibt es ja keine Neger und keine Südamerikaner, sondern Non-Reflektoren. Wenn einer dunkle Haut hat, heißt er Non-Reflektor. Er reflektiert wenig Licht. Das ist ein amerikanischer Begriff. Man sagt dann nicht, das ist ein Spanier oder ein Indio. Na, das darf man ja nicht. Ne? Indio ist schon negativ, Neger ist negativ. Also sagt man Non-Reflektoren, sie haben eine dunkle Haut und reflektieren weniger Licht. Das ist die Bezeichnung, die offizielle. Also, und da gibt es natürlich viele, die heute halt also im Trinker sehen und die heute halt also vergewaltigen und so weiter. Weil wo Armee sind, sind natürlich auch die Bordelle und Alkoholiker und so weiter. Die Japaner wollen die nicht, und hat sich schon immer aufgeschaukelt, dass die nicht wollen. Und dann gab es auch einen Wahlsieger, der wollte also das erlösen, der ist aber verschwunden, hat keiner mehr gesehen. Und es kommen immer mehr Atomwaffen und immer mehr wird Japan aufgebaut. Wieso? Und wieso lässt man Japan nicht los? Aus dem einfachen Grund, weil Japan eben die Chinesen angreifen muss. Das greift nicht Amerika zuerst an, sondern Japan. Und Japan hat eine viel größere Armee wie die chinesische. Also kommt es nicht los. Jetzt ist es erstens verschuldet.
Wie die chinesische?
Viel größer. Unvergleichbar größer.
Japan.
Und die größte, nach Amerika haben sie schon die größte Marine. Haben die schon immer gehabt. Japan ist ja 130 Millionen Volk oder Inselvolk. Also Marine ist stark. Die anderen Sachen haben sie nicht, weil sie ja nur Inseln haben. Aber die Marine. Also es gibt ja Länder, die haben also mehr so Artillerie oder so landgestützte Kräfte, aber Japan ist sehr stark mit der Marine. Also stärker wie China, obwohl China stark eben aufrüftet und immer stärker wird. Und auch besondere Waffen hat, vor allem ein Torpedo, das amerikanische Flugzeugträger versenken kann, hat nur China. Amerikaner haben das auch nicht, aber von der Sowjetunion. Also Japan schaut ganz schlecht rein. Was machen die Japaner, wenn es keine Hoffnung mehr gibt? In dem Fall, wo es keine Hoffnung mehr gibt, gibt es nur mehr eins, es muss ein Blitz aus der geistigen Welt einschlagen, weil es gibt keine Schiene, wo es weiter können. Also wirtschaftlich können sie sich nicht mehr ausdehnen, weil ja China da ist. China hat viel mehr Rohstoffe in Verträgen, Rohstoffe kauft man ja nicht nur auf der Rohstoffbörse in London, sondern da macht man einen Vertrag mit Australien für 50 Jahre oder 10 Jahre, dass man eben was ausbeuten kann. Also die Japaner haben kein Geld, also können sie gar keine Verträge machen. Die Chinesen haben überall dort was unter ihre Kontrolle bringen können, weil sie ja zu viel Geld haben. China hat 3,5 Billionen Dollar Staatsverschreibungen. 3,5 Billionen. Das ist unvorstellbar. Also die haben zu viel Geld. Die anderen haben keins, aber China hat echt zu viel. Und jetzt wird die Gegend aber natürlich von chinesischen Produkten beliefert und nicht mehr von den japanischen. Die Japaner waren nicht deshalb so erfolgreich, weil sie die erste Nation waren, die überhaupt Konsumgüter hergestellt hat. Das waren also hauptsächlich Kühlschränke und Fernseher und so Sachen Kameras. Und die konnten sie im ganzen asiatischen Raum absetzen, weil ja niemand da war. Es gab ja niemanden, der was erzeugt hätte. Nur die Japaner. Die haben eine große Überlegenheit gehabt durch ihre Sozialstruktur. Weil die Japaner wurden ja nach dem Krieg von den Amerikanern dann sozusagen auch verwaltet bzw. besetzt. Und die haben eine neue Struktur eingerichtet, nämlich neben dieser hohen Struktur und neben der tiefen eine Technikerstruktur, Technokratikerstruktur in der Mitte der Gesellschaft, die also praktisch Techniker sind und so weiter. Das haben die eingeführt, weil man braucht eine breitere Schicht, wenn man industriell sie entwickelt. Und jetzt konnten die Japaner den ganzen asiatischen Markt abdecken, dann haben sie Auto produziert, das konnten sie auch verkaufen, die kamen dann nach Österreich oder bei uns in den 70er Jahren, glaube ich, der 60er Jahren, 70er Jahren, gab es dann auch japanische Autos. Und die ganze Welt wurde eigentlich von den Japanern beliefert. Das hat sich eben so langsam entwickelt. Darum sind die so groß geworden. Jetzt ist aber China da und das entwickelt sich viel schneller, hat viel mehr Geld und die Japaner kommen nicht mehr mit. Das heißt, sie können sie nicht mehr in die wirtschaftliche Schiene entwickeln. Das muss einmal ganz klar sein. Das ist aus für sie, für immer. Das ist aus. Geld haben sie ganz, sie sind überschuldet. Die Atomkraft hat ihnen das Land ruiniert. Was bleibt denn eigentlich nur über? Nur mehr Einschlag aus der geistigen Welt, ein Funke, so ein Blitz, wie Rudolf Steiner sagt, ein Blitz oder immer moralische Intuition oder so irgendwas. Also moralisch heißt ja nicht moralisch, sondern ist gemeint so ein Blitz aus dem Geistigen. Und was können die Japaner jetzt machen? Was werden die machen? Eigentlich in so einer Situation können sie noch einmal zurückkommen auf ihre Kultur und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und das heißt, sie könnten eigentlich die soziale Dreigliederung realisieren. Weil da wäre genau die Notwendigkeit und was anderes gibt es dort nicht mehr, dass man zurückgeht auf ihre alte Kultur und sagt, wir haben einen Menschen und von Menschen lesen wir ab den gesellschaftlichen Aufbau. Dort kann es passieren, woanders kann es nicht passieren. In China oder Russland wird es nicht passieren. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir die Japaner anschauen, denen kommt sicher eine wichtige Rolle zu, dann sind sie kreativ und sie haben schon viel mehr konturierte Gesichter, wie zum Beispiel Chinesen oder andere Asiaten. Also sie haben schon mehr europäische mehr Profile. Also das sieht man deutlich. Nicht bei allen, aber man sieht es deutlich, dass die schon viel geprägter sind, individueller sind. Wieso sind die jetzt individueller? Naja, weil die Japaner ein Inselreich sind und da gibt es viele Inseln, ich weiß nicht wie viel, 10.000 wahrscheinlich, kleine Inseln. Und ein Land, das so kleine Inseln hat, ist individuell, weil die Inseln ja alle verschieden sind. Weil die Inselbewohner sind ja auch nicht alle gleich. Der eine hat ein bisschen einen anderen Dialekt oder andere Zuzüge, die von einer anderen Gegend kommen und fischen auch verschieden. Also es ist interessant, aber die einzelnen Inseln fischen nicht gleich. Da hat ja der Humboldt in Südamerika, hat ja so eine Reise gemacht und hat die südamerikanischen Ströme untersucht. Da ist er draufgekommen, entlang eines Stromes fischen die schon verschieden. Also die sind verschieden bei diesen kleinen Inseln, also individueller schon, während ja diese großen Gegenden, die es so in Kasachstan gibt oder eben da in dieser ganzen sibirischen Gegend, die sind unvorstellbar schön und unendlich schön, weil da hört es nie auf. Es ist nur blau und man sieht nur den Horizont und überall wo man hinschaut, sieht man den Horizont und das sind aber tausende Kilometer. Nur eines hat man nicht. Es ist nie ein Widerstand und man wird weggezogen, aber was Individuelles entsteht dort nicht. Man wird hinausgezogen zum Horizont, das merkt man richtig, wie man eingesaugt wird eigentlich von diesem Vakuum, das entsteht im Raume. Und da entsteht aber keine Individualität, da wird mehr abgesaugt. Dort bei den kleinen Inseln ist ja viel individueller. Und wenn wir schauen, wo ist wirklich Kreatives entstanden, dann ist es nur in einem einzigen Land, einzigen Erdteil entstanden, nämlich in Europa. Europa ist das wirklich kreativste Land. Und warum? Was ist die Voraussetzung für Kreativität? Es ist die Geografie, die Natur. Weil Europa ist so vielschichtig, auch auf kleinen Raum schon. Also Österreich ist ja ein Beispiel, da gibt es also die Tiroler und die Vorarlberger mit den Alpen, da gibt es in Wien. Das sind ja auf kleinem Gebiet schon andere Menschen, die bei uns wohnen, deutlich andere Charaktere. Oder die Franzosen, die haben auch die Alpen, dann haben sie die schöne Mittelfrankreich, dann haben sie die Provence. Also da sieht man, auf dem kleinen Gebiet sind verschiedene Menschen und wenn sie jetzt so ein Volk also da einnistet, wie die Europäer, die Asiaten sind, aber als sie nach Europa kamen, war ja auch ihr Stammgeist oder ihr Volksgeist mit und der Volksgeist tut zuerst einmal Nest bauen. Also jetzt lassen sich die Ungarn irgendwo nieder, dann baut der ungarische Volksgeist, das ist ein Mini-Volksgeist, wieder Untervolksgeist, baut das Nest mit den Ungarn, sagen wir die Ungarn als Beispiel. Das heißt, er baut das Nest und gibt eine gewisse Aura über dem Nest, wo das Volk jetzt lebt. Und daneben lebt aber wieder ein anderes Volk, das hat auch so eine Aura. Und jetzt treiben sich die aber ab, es entstehen Kämpfe, auch Kriege, so kleine Kriege, also Abtreibungen. Das muss sein, weil es muss ja jeder zuerst einmal innerhalb von seinem kleinen Gebiet muss er sich einmal individualisieren, er muss sich einmal abnabeln, sonst kommt er zu keiner Identität. Und das war in Europa ja der Fall, so viele Völker, so viele Sprachen, so viel Reichtum. Und jetzt entsteht das Nächste, wenn ein Volk schon so klein ist und verschieden ist vom anderen, dass der individuelle Mensch ebenfalls verschieden ist und er wird jetzt zum Beobachter, zum Tüftler, zum neugierigen Menschen. Und die Europäer haben alles durch diese Bastler entwickelt. Die kleinen, die individuellen Bastler, Tüftler und solche, also keine großen Firmen. Und darum ist Europa so kreativ, weil es so viele kleine Völker gibt mit so vielen Sprachen. Wenn es ein monotones Land wäre, dann wäre das nicht passiert. Und die Japaner haben auch was Ähnliches, eben durch die vielen Sprachen, durch die vielen Inseln. Und von Japan kann aber jetzt China befruchtet werden. Genau durch das individuelle Element. Denn Feinde werden es keine mehr sein, Konkurrenz werden es untereinander keine mehr haben, weil ja Japan also jetzt auf dem Gebiet nicht mehr tätig ist. Jetzt kann China einmal von Japan was zurückkriegen, denn bisher hat immer
haben immer den Chinesen und Japanern alles gegeben. Zum Beispiel die Tee-Zeremonie, Feng Shui, das stammt nicht von den Japanern, die haben das gar nicht. Japan ist ein Skorpionland und das hat nichts Schönes. Das haben sie von China gekriegt. Nicht? Jetzt können aber die Japaner ihnen was zurückgeben und dieses Ferment kann dann in China wachsen und kann das individuell hervorbringen. Also Fruchtkörper selber allein würde es nicht reichen. Also da ist schon der Ansatz da durch das Waageartige, aber durch die Japaner kommt jetzt was rein, was eigentlich dort wie ein Ferment ist und das Individuelle aufleuchten lässt. Und das Zweite ist, dass auch das Russische natürlich, wenn Europa diese Mission eben nicht macht, dass es eben da rüberwächst, was es ja nicht macht, dann kann es ebenfalls diese Austarierung der Seelenkräfte nicht entwickeln, weil es ja viel zu extrem ist und den Messianismus hat. Und wenn jetzt die Japaner da auswandern, vielleicht auch, weil Inseln untergehen, weil der Wasserspiegel steigt, dann kommen sie auch dorthin. Die kommen genauso wie die Kurilen nach Sibirien und können beide Länder befruchten. Denn das ist ein ganz wichtiges Element, um das jetzt geht. Und das Rudolf Steiner auch sagt, er sagt, wenn es nicht zur heiligen Ehe kommt zwischen Europa, Mitteleuropa und Russland, gibt es nur mehr ein asiatisches Volk, das das machen kann. Wer kann das machen? Japan. Also wer anders kann das nicht machen. Also Japan kommt im Hinblick auf so eine soziale Sache neu. Da ist am Ende, Japan kann sich nicht mehr kapitalistisch entwickeln oder was, da ist nichts mehr. Da kann ganz was Neues entstehen, aus der Unmittelbarkeit heraus, direkt spontan, ohne dass jemand was nachlesen muss. Und es kann die beiden Länder durch das Individuelle etwas befruchten. Also kommt im Japanischen noch eine ganz große Rolle vielleicht zu, weil es am Ende ist.
Ja, ja? Die letzte, ja. Atomkatastrophe, darum hast du gesagt, das ist in Japan geschehen, weil sie so weit sind, dass sie das tragen können als Volk. Sind sie schon so weit?
Japaner.
Sie sind schon so weit.
Ob sie
die Rolle zu übernehmen, zu China und Russland zu befruchten.
Ich würde sagen, sie sind auf dem Weg dazu. Und zwar notwendigerweise, zwingenderweise. Es bleibt ihnen nichts über, sagen wir es einmal ganz ehrlich. Das Japanische vielleicht, ein paar Worte muss man mal sagen. Japan war ja, so wie China, das ist dann in dem Fall ähnlich. Und wie Vietnam, die haben ja diese kosmologische Aufbau. Also die Japaner, die schauen auch zum Sonnensystem, da ist die Sonne, das ist eben dann der Kaiser. Und die haben eben auch die Shogune, das sind eben die Planeten. Und gab es auch da ursprünglich 7 Shogune und das ist der Aufbau. Und das haben die Chinesen ja genauso. Eben der Kaiser in der Mitte und da haben sie eben dann die Weisen. Und das System, mit dem waren sie sehr zufrieden. Und das ist so bis 1870, ich glaube 1876, haben sie 2 Weltmächte eingestellt bei den Japanern. Die haben aber nicht denen einen Brief geschickt, die sind selber gekommen. Das eine war die Fregatte Hellas vom russischen Zaren. Und der kam, es findet sich beschrieben näher von diesem Ikeda, dem japanischen Philosophen, und die kam dorthin und die haben weit draußen geankert und sind dann in einem Ruderboot und sind dann also gerudert. Also ganz, ganz malträtiert kamen die dann an, weil dieser Ikeda sagt, das zaristische Russland war ja auch so formvollendet durch Byzanz, die wollten dem japanischen Kaiser zeigen, dass sie einen Kotau machen. Also so geht man zum Kaiser, indem man den Kopf reingibt, sich abmüht, rudert. Man fährt nicht mit der, wie sagt man bei uns, mit der Tür ins Haus, sondern das macht man fein. Und das hat das zaristische Russland gehabt und die wollten eben anfragen, wegen des Handels, ob man einen Handelsvertrag machen kann, ob man gegenseitig einen Handelsaustausch machen kann. Und die Japaner haben nichts gesagt, haben gesagt, wir überlegen uns das und die sind wieder abgefahren. Mit dieser Fregatte. Dann kam ein zweiter, nicht? Dieser Amerikaner, der Jenkins, glaube ich, hieß er, und der ist mit 7 Fregatten mit Kanonenbooten gekommen, hat sich gleich vor der Hauptstadt aufgestellt. Das war Tokio oder Edo, glaube ich, hieß es damals noch, und hat ihnen gesagt: Entweder man macht sofort die Häfen aus, sonst wird alles also bombardiert. Und die hatten ja nur diese ganz feinen Bambus-Trennwände und so weiter. Und die Japaner haben nachgegeben. Gewalt siegt eben. Und so kam es jetzt zu den USA und die USA war dann eine Handelsmacht und die Engländer haben auch dann noch einen Vertrag gekriegt. Also Japan hat sich geöffnet gegenüber den USA durch Gewalt. Also man muss immer sehen, Gewalt ist gut, wenn man das anwendet.
Nur muss man sie aufrechterhalten können. Wenn man sie anwendet und man kann sie nicht aufrechterhalten, dann kriegt man es natürlich doppelt zurück. Aber die Amerikaner konnten es eben aufrechterhalten. Und ja, dann kam eben der Zweite Weltkrieg. Da waren die Japaner schon recht gut mit den Amerikanern, aber die Amerikaner wollten viel mehr natürlich und haben nun Japan eben in den Krieg hineingetrieben, indem sie eben Provokationen aufgestellt haben gegen die Japaner. 7 diplomatische Provokationen und die Japaner sind denen ausgewichen, aber die 7. nicht. Das war eben, weil die Amerikaner hatten in Honolulu einen Hafen, den Perlhafen, und dort waren also Schiffe, also es waren verrostete Schiffe, aber das wussten die Japaner nicht. Und jetzt haben die Amerikaner das so gemacht, dass sie den Japanern über Nacht das Geld eingefroren haben, also ihr ganzes Vermögen in den USA, und die konnten nichts mehr kaufen. Und dann haben ihnen die Öllieferungen abgestellt, und dann haben ihnen alles abgestellt, und jetzt ist Japan verhungert. Aber am Ende, dann gab es noch ein paar Demonstrationen auf der Straße und die sind so praktisch was aus. Und jetzt war die Frage, was soll man machen? Und da hat man also den Kaiser gefragt, da gab es verschiedene Meinungen und man wollte sich kollektiv umbringen. Japan hat ja auch dieses kollektive Umbringen. Oder eben kämpfen, und am Schluss hat der Ateno gesagt, der Herr Kaiser, also dann machen wir einen Versuch und brechen noch zur Pearl-Insel auf. Die hieß Pearl-Insel, also Pearl Harbor. Und dort haben die Amerikaner die schon erwartet, die wussten natürlich, dass sie aufbrechen, weil die hatten den Code schon entschlüsselt, die japanische Marine, und hat ihr wichtigstes Schiff, ein Schiff hatten sie ja, einen Flugzeugträger, gab es ja nur einen damals, und den haben sie weggeschickt mit den Flugzeugen, die hätten also die Japaner ohne weiteres angreifen können, das wollten sie ja nicht. Und die Japaner haben dann so alte Schiffe angegriffen, die waren eh schon rostig, und dann haben die Amerikaner sofort den Krieg angefangen gegen die Japaner. Und jetzt nach dem Krieg waren sie eben Kriegsverlierer. Dann hat man ihnen noch die 2 Atombomben, habe ich ihnen auch noch raufgeworfen, habe ich schon einmal gesagt, die waren bestimmt eine für Berlin und eine für Wien. Nur die hat man eigentlich der Sowjetunion geworfen, weil man hat geglaubt, die Sowjetunion, die war ja noch intakt mit ihren Armeen, die brechen durch in den Mittleren Osten, eben für die Ölquellen, und das wird man der Sowjetunion zeigen, was passiert, wenn sie durchbrechen. Das ist eben die Atombombe, das war ja eine furchtbare Waffe. Und ja, die Japaner mussten es aber ausbaden. Weil militärisch hat es überhaupt keine Berechtigung gehabt, die Japaner waren vernichtet, zur See, zum Land und so weiter. Also so ist Japan eigentlich zu Amerika gekommen. Und dann wurden die schnell industrialisiert und haben also die ganze Welt beliefert und sind auf das Niveau gekommen. Aber jetzt ist aus. Jetzt ist mit Japan Schluss. Und auf dem Weg sind sie sicher, dass sie das jetzt übernehmen können. Sicher. Auf dem Weg, weil sie wurden eigentlich so
aufgrund
irgendwie...
Aufgrund der Krise.
Sie wurden irgendwie hingebuchst, kann man sagen, in diese Situation. Und da kann Japan jetzt aber wirklich nur sehr fruchtbar werden. Für China wird es bestimmt sein, weil sonst kann es ja kein Land übernehmen, und für die sibirische Gegend, also für diese russische Gegend ebenfalls. Sie können eine ganz andere Rolle jetzt einnehmen, und auch was ein neues Sozialsystem betrifft, denn das ist ja ganz ein wichtiges Thema, dass man das irgendwie neu findet. Also das bisherige ist halt also ein reines kapitalistisches System, wo die meisten rausfallen, und nicht menschlich. Also das ist kein menschliches System, das ist orientiert eben nach anderen Parametern, aber nicht nach dem, dass sie den Mensch als Mensch erleben kann in dem System, ist eigentlich nicht so aufgestellt. Also Japan kann eine wichtige Rolle zukommen. Ja, ich möchte damit mit dem kleinen Einschub einmal lassen. Es ist ein riesiges Thema, und das Größte ist eben gerade das, wie China mit dem Opium, wie das vor sich gegangen ist, durch die Engländer und durch diese Sassons, auch durch die Roosevelt. Der Roosevelt gehört auch zu diesen, die dort riesige Mengen verdient haben, also so viel hat noch nie jemand verdient, und man hat das eigentlich ganz China, in jedem Ort hat man so eine Höhle eingerichtet und eben China da ruiniert. Das würde aber jetzt zu weit führen, weil das ist ja relativ lange.
Wie ist das Geldsystem in China? Ist es so wie in Europa?
Das Geldsystem ist nicht so wie in Europa, weil es ja eigene unabhängige Zentralbank hat. Wir haben keine, wir sind direkt an USA angehängt. Auch Russland hat keine eigene Zentralbank, sondern nur China hat eine eigene Zentralbank.
und kann sie aussuchen, ob sie Staatsverschreibungen nimmt oder Gold. Und Kinder nimmt jetzt nur mehr 25%, wenn sie was liefern, muss man ja denen was geben, und da gibt man ihnen halt die Dollar, aber nicht in Dollar, sondern in Staatsverschreibungen. Da garantiert der Staat, ich garantiere dir, das ist so viel wert, und dann nimmt Kinder nur mehr 25% und den Rest in Gold. Und die Amerikaner, wo die hinkommen, da werden sie ja das Gold sofort weg. Müssten die viel Gold haben, aber die Amerikaner haben null Gold. Und jetzt haben die Chinesen das gewusst und haben das Gold untersucht. Und das war das, was sie vermutet haben, Wolfram. Ein Wolframkern. Und nur ganz dünn Gold. Jetzt haben sie das Gold wieder zurückgeschickt und nehmen von Amerika nichts mehr. Und jetzt wird das bald ein Schluss sein. Also China ist viel freier und hat ein anderes System. Es ist unabhängig, autonomes System. Es ist aber nur China. Es gibt nur den Iran, der noch ein bisschen unabhängig ist. Aber sonst niemand. Die können selber entscheiden, auch die Währung selber einstellen. Also den Yuan Renminbi, wie groß der ist, also für Export. Das können wir nicht. Wir können nichts entscheiden.
Also nicht so ein Zinsensystem wie hier.
Zinsensystem haben sie schon, aber nicht dasselbe, was wir haben. Die Zinsen sind ja Notwendigkeit. Das hängt so mit dem Geldsystem zusammen. Die Zinsen ist wieder was anderes. Die Zinsen sind ganz einfach deshalb, weil ein Geld ist eigentlich nur
momentaner Wert.
Wenn man jemand was gibt, ein Pfand. Also wenn du jetzt irgendwas kaufst, zum Beispiel, du kaufst also jetzt 10 Semmeln, dann gibst du ja den Bäcker was, aber du kannst ihm alles Mögliche geben, du kannst ihm ein schönes Hemd geben oder kannst ihm ein Tuch geben, aber mit dem wieder keine Freude haben, weil er muss ja auch wieder jemand zahlen und der nimmt das Tuch nicht, jetzt gib ihm irgendein Pfand. Und das Pfand, das bei uns jeder annimmt, ist ein gesetzlich anerkanntes Pfand, eben das Geld. Und jetzt stellen wir auch die Wirtschaft so ein, dass es Produzenten gibt und Konsumenten. Und jetzt gibt es eine gewisse Anzahl von Produzenten, die produzieren eine gewisse Menge, und Konsumenten, die kaufen das. Das muss man einstellen, dass das passt, dass genügend Pfand am Markt sind. Also wie beim Fußballspielen. Wenn jemand den Fußball kriegt, der muss er weitergeben, damit viele mitspielen können. Wenn er nur den Fußball für sich behält und immer herumtrippelt, dann kriegen die anderen ja ihren Ball. Und so ist es, es müssen genügend Pfänder da sein, dass man was kaufen kann. Und diese Pfänder, die werden so eingestellt, eben, dass das stimmt, die Nachfrage und stimmt. Wenn aber jetzt jemand das Pfand zurückhält, sprich das Geld nicht ausgibt, in seinem Geldtaschel lässt, dann fällt ja das Pfand. Und jetzt sagt man zu dem, willst du nicht uns dein Geld statt dem Geldtaschel aufs Konto legen, wir zahlen da 2%, 3% Zinsen. Das ist das Zinssystem, damit der Geldumlauf, die Rotationsgeschwindigkeit des Geldes stimmt. Weil sonst wäre es ein Problem wie beim Fußballspiel, wenn du vorstellst, jemand gibt den Ball nicht ab. Das Zinssystem ist wieder ein anderes System.
Und wo hängt Russland, wenn es keine eigene Zentralbank
hat? An die amerikanischen. Ist ein Teil des amerikanischen, kann sie nicht befreien, weil Russland ja in der Jelzin-Zeit wurde ja völlig eingenommen vom Westen und hat kein eigenes System. Das will sie haben, aber da fehlt ihm das Geld. China hat das Geld, Russland verfügt nicht über das Geld. Und das ist ein kompliziertes System, ich will es einmal erklären, das weltweite Geldschöpfungssystem. Aber nur China spielt ja genauso mit der USA. Die USA lebt ja von China, und China baut ja die US-Militärmacht auf. Das ist in erster Linie China und Saudi-Arabien. Aber es ist so ein großer Spieler, dass es selber die Bedingungen angibt. Und in dem wird Amerika eben zugrunde gehen. Das wissen die Amerikaner auch. Also es wird aus sein. Das wissen sie schon lange. Aber es kommt eben noch ein letzter Krieg, weil es eine Supermacht, die gibt es ja nicht auch freiwillig auf. Also wird das noch einmal aufgestellt. Aber es ist eine sehr detaillierte Materie. Auf alle Fälle geht es einmal in den Osten. Und es geht nicht mehr in den Westen. Und wir dürfen nicht glauben, dass das wenig kreative Völker sind. Die sind sehr kreative Völker, kreativer wie wir. Wir sind auch sehr kreativ in Europa, aber auf andere Art. Das ist sehr stark individualistisch und erfinderisch. Aber die haben in ihrer Volkssystems Sachen drinnen, die wir gar nicht kennen. Das Chinesische hat ja viel drinnen, zum Beispiel auch das Japanische. Also werden wir nur staunen, was die haben. Das sind also ein wirklicher Fortschritt in der Menschheitsentwicklung, im menschlichen Bereich und so weiter. Also das ist, ohne den würde die Menschheit überhaupt ganz verdorren, wenn es nicht darüber geht. Dann geht es aber wieder nach 350 Jahren, kommt wieder ein bisschen Pendelbewegung. Das sind eben die 350 Jahre, und die lassen sich verifizieren, es stimmt mit diesem Pendelschlag, wie Rudolf Steiner das auch sagt. Das pendelt immer so hin und her. Innerhalb eines noch größeren Zeitraums von 2000
160 Jahre, beziehungsweise mit der Kulturperiode streckt sich das noch ein bisschen hin. Also es sind immer kleinere Einschübe in einem noch größeren Zeitrahmen drinnen. Und der kleinere sind jetzt einmal die 350 und das Pendel. Und wenn man das Kind das anschaut, das mongolische, chinesische, dann dauert es nicht länger. Und dann gibt eben das chinesische das weiter an den Marco Polo, der hat es rübergebracht und Europa hat eine Kolonie gegründet, Amerika ist ja eine Kolonie, und dann kommt es wieder zurück, weil die Amerikaner selber den Chinesen zurückgebracht haben. Niemand anderer, die Chinesen sind nicht rübergefahren, es wäre unvorstellbar, dass der Mao da rübergefahren wäre, und haben sie ihnen aufgedrängt, haben ihnen die Fackel aufgedrängt, nicht? Also indem sie eben ihre Wirtschaft ausgelagert haben, haben es gut verdient, und jetzt ist, ja, ich wollte nur mal so einen Einschub machen, ist aber ein riesiges Thema, also jetzt musste ich das ein bisschen schneller einmal durchziehen, nur ein paar Punkte einmal hinstellen, es ist im Detail ist es dann sehr, sehr detailreich, und nur um einmal einen Einzug zu bringen und um es zu schärfen, wir müssen mehr uns darüber bewegen. Das sind ganz große Völker, ganz geniale Völker und nicht primitiv und nur massig, sagt ja der Casey, und er konnte das aus keinen äußeren Fakten ableiten. Das wird ganz was anderes sein, also viel, viel größer, als wir uns das vorstellen können, aber im positiven Sinn. Das sind menschliche, positive Werte, die dort entstehen, also Kontakte, Symbiosen, kollektive Sicherheitssysteme. Das ist nichts Amerikanisches oder Westliches, nichts Zerstörerisches. Das entspricht diesem Element gar nicht.
Und andere Art von Kommunikation zwischen den
Menschen. Genau. Das, ja, genau, also ganz was anderes.
Drahtlose.
Also, wie?
Drahtlose.
Ja, da kommt noch viel, also es ist nur positiv zu sehen, also da ist nichts Negatives, und wir sollten uns auf das einstellen und sollten vor allem aufpassen, es wird bald kommen, jetzt ist die antirussische Propaganda, das hat andere Gründe, aber jetzt kommt die antichinesische, die kommt erst. Und was da kommt, können wir euch schon aufschreiben. Wir wissen schon, was kommt. Da werden die Geschichten kommen, China hat abgeschlossene Städte, wo die Menschen die Organe ausbaut. Und das wird alles kommen, also, weil das halt in der Propaganda so drinnen liegt. Darum sollen wir uns da nicht eben.
Wir werden uns empören, nicht?
Wir werden uns empören, und wieder für den Westen natürlich schreien, ist klar. Aber darum sage ich das auch mit dem Olympischen Spielen und so weiter. Da ist immer ein Plan dahinter. Das ist nicht Zufall. Das wird ja lang aufgebaut, um ein Land zu diskreditieren, wo man es nur kann, weil man, da macht man einen Punkt. Und das andere Land lässt man wieder im Regen stehen. Und das ist halt in der Welt so. Ja, danke fürs Zuhören, gell? Und nächstes Mal gehen wir wieder weiter mit dem Wassermann-Zeitalter im engeren Sinn. Und wenn Sie Fragen habt, dann zum Wassermann-Thema. Also, gerne. Ja.